Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Hallo an alle True Crime Freunde da draußen. Wir begrüßen euch heute zu einer Folge, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe. Denn aus dem True Crime Duo, was ja in 90% der Fälle Raffi und ich sind, wird heute ein Trio. Ich habe nämlich heute die Hanna bei mir und die darf sich jetzt mal vorstellen.
Hallo.
Hallo Hanna.
Hallo
Kati. Hallo Raffi.
Ja, Raffi ist auch da. Der Hi. Darf natürlich auch mitmachen heute.
Ausnahmsweise.
Gnädig, wie wir sind. Hanna, magst du dich mal kurz vorstellen, wer du so bist, was du so machst und wie du zu True Crime kommst?
Ja, also ich bin Hanna, ich bin 30. Ich kenne Kati tatsächlich über Instagram.
Ja, unsere erste Instagram-Freundschaft.
Genau, die erste Instagram-Freundschaft. Ich bin Erzieherin, studiere soziale Arbeit und bin eigentlich so über die großen bekannten True Crime-Marinnen in das Genre gekommen und habe dann irgendwann angefangen, auch so kleinere Podcasts zu suchen. Und da
so wie wir.
Bin ich auf euch so gestoßen und mittlerweile bin ich ganz froh, dass da so regelmäßig was kommt.
Oh, das geht runter wie Öl.
Ja, ihr einfach der beste Podcast seid.
Oh.
Also ich würde eigentlich sagen, eigentlich sind wir die Stars, ne?
Des heutigen Tages oder generell?
Was sagst du?
Ich finde es auch schon schade, dass ich in Aachen nicht auf der Straße erkannt werde.
Wirst du nicht?
Nee, du?
Ich auch nicht, ne?
Posten wir gleich erstmal ein Foto von euch beiden.
Also das heißt, du kennst dich schon so ein bisschen in dem Thema aus?
Ja, so ein bisschen, würde ich sagen.
Und du kennst dich auch ein bisschen mit dem Thema Serienmörder und Serienmörderinnen aus?
Ja, ich denke schon. Ich glaube nur, wenn du mich jetzt nach Namen fragst, okay, dann wäre ich erstmal ganz kurz überfordert.
Okay, weil das wollte ich jetzt machen. Also ich überfordere dich jetzt. Nenn mal ein paar Serienmörder, die du kennst. Oder ein paar Fälle, wo du noch weißt, worum es da ging. Oh Gott. Weil nicht, dass jetzt der aus Zufall dabei ist. Ich glaube es nicht, aber wer weiß.
Jetzt überforderst du mich tatsächlich,
okay, du kennst,
weil ich ein super schlechtes Namengedächtnis
habe. Wir geben ihr ja Tipps. 80er Jahre, Netflix-Doku.
Jeder Frauen, Serienkiller immer.
Frauenmörder.
Ted Bundy.
Ted Bundy.
Ja, war aber in den 70ern, Kati.
Okay.
70er Jahre.
Ah, der war in den 70ern. Ja. Siehst du, wenn das jetzt die Community mitkriegt, dann bin ich eigentlich gecancelt, glaube ich, direkt. Egal.
Vermutlich.
Aber dann ist ja ganz gut, weil ich glaube, den Serienmörder, über den wir heute reden, der läuft so ein bisschen unterm Radar. Also das ist jetzt nicht einer von diesen, man sagt ja immer Heavy-Hittern. Also ist er eigentlich schon, er ist ein Heavy-Hitter, also jemand, der oft zugeschlagen hat. Aber jemand, der jetzt nicht so super in den Medien präsent ist. Okay, und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Die Bilder zum heutigen Fall findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich habe auch euch beiden ein paar Bilder auf WhatsApp gesendet und da dürft ihr gleich auch euren Senf dazugeben. Und die Triggerwarnung findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Ihr dürft euch jetzt quasi zurücklehnen, zuhören und mitmachen. Ihr dürft auch heute, wenn irgendwie zwischendurch ihr Fragen habt, mich einfach unterbrechen und Fragen stellen.
Okay.
Anchorage, Alaska, Februar 2012. Die Reifen des Autos knacken auf dem festen Schnee, als dieses auf dem Parkplatz des kleinen Coffeeshops zum Stehen kommt. Hier, neben dem vierspurigen Highway an der Tudor Road, gibt es warme Getränke für kalte Tage zum Mitnehmen. Gerade einmal so groß wie ein kleiner Baucontainer ist der kioskähnliche Coffeeshop, der in hellblauer Farbe gestrichen ist. Als der junge Mann, der nun aus seinem Auto in die eisige Kälte aussteigt, um seine Morgenschicht im Common Grounds Café zu beginnen, den Schlüssel in die Türe steckt, ist diese bereits geöffnet. Das ist ungewöhnlich. Sonst ist Samantha doch immer so zuverlässig. Auch wenn sie erst einen Monat hier arbeitet. Naja, Menschen machen nun mal Fehler, denkt sich Samanthas Kollege und tritt weiter ein. Doch das komische Gefühl intensiviert sich, als er bemerkt, dass es so aussieht, als ob Samantha alles stehen und liegen gelassen hätte. Normalerweise räumt sie nach ihrem Dienstende immer gründlich auf. Noch während er mögliche Szenarien in seinem Kopf durchspielt, bemerkt der Mitarbeiter, dass auch die Kasse des Cafés nicht abgeschlossen ist. Als er die Kassette der Kasse aus der Schublade holt, stellt er mit Entsetzen fest, dass kein einziger Geldschein oder nur eine Münze darin vorhanden ist. Sofort ruft der Mitarbeiter seinen Boss an. Hanna, du kannst dir jetzt das erste Bild mal angucken auf WhatsApp. Da habe ich dir nämlich mal ein Bild von dem Coffeeshop geschickt, damit man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann, wo Samantha da gearbeitet hat und wie das da aussieht. Darfst du den Zuhörern und Zuhörerinnen das jetzt mal beschreiben, damit die einfach mal ein Bild bekommen, wo sich das Ganze zugetragen hat, wovon ich euch gleich berichte.
Ja, also die ganze Szenerie ist auf jeden Fall, wirkt sehr kalt. Also es ist eine Menge Schnee außenrum und auch auf diesem Containerdach, muss man sagen, von diesem kleinen Kiosk. Man sieht so ein kleines Fenster, wo man eventuell Sachen quasi im Vorbeifahren kaufen könnte.
Genau, ja.
Rechts eine Eingangstür und links an dem Häuschen irgendwie so eine Truhe, wo vielleicht irgendwie eine Klimaanlage oder was auch immer drin ist.
Ja, Mülltonnen oder sowas, vielleicht, weiß auch nicht.
Klimaanlage ist
ja
auch völlig Bullshit.
Wegen dem Schnee. Ja gut, vielleicht, weiß ich nicht, um da Wärme reinzubringen oder so. Nee, ich glaube tatsächlich, dass es für Mülltonnen ist, genau. Ja. Und man sieht halt, dass es an der Straße entlang geht und genau. Es ist halt wirklich mini. Also es ist wirklich nur wie so ein, es ist noch nicht mal ein großer Baucontainer, es ist ja wirklich mini.
Genau, ja.
Genau, also und da gibt's halt eben, kann man sich Kaffee holen, wenn man irgendwie mal eine Pause machen will vom Fahren. Und das wird auch in der Gegend auf jeden Fall gut genutzt. Am Abend zuvor fragte Samantha ihren Freund Dwayne, ob er sie nach ihrem Schichtende um 8 Uhr abends am Comground Coffee Shop abholen könne. Dwayne sagte zu. Allerdings kam Samanthas Freund erst 30 Minuten nach Dienstende bei Samantha an, da er ausgerechnet heute länger arbeiten musste und die Straßen von Anchorage so vereist und im Dunkeln lagen, dass er langsam fahren musste. Als er ankam, war Samantha bereits fort, das Licht im Inneren des Cafés bereits erloschen. Vielleicht, dachte Dwayne, hatte das etwas mit ihrem Streit heute früh zu tun gehabt. Samantha hatte Dwayne damit konfrontiert, dass sie glaubt, dass Dwayne sie betrogen hatte. Dwayne bestritt alles und die beiden gerieten via Textmessages in eine große Diskussion. Seitdem hatten sie nicht mehr miteinander gesprochen. Als er also sah, dass Samantha nicht auf ihn gewartet hatte, dachte er, dass sie wohl erstmal nichts von ihm hören oder sehen wolle. Und so setzte sich Dwayne wieder in seinen Truck, schreibt aber, bevor er losfährt, eine Nachricht an Samantha. Hey Sam, bist du zu Hause? Als Samantha sich daraufhin nicht meldet, überkommt auch ihn ein komisches Gefühl. Und er beschließt, zu ihrem Haus zu fahren. Dort angekommen, öffnet Samanthas Vater die Türe und Dwayne erklärt ihm, dass er Samantha eigentlich heute hätte abholen sollen, er sie aber nicht angetroffen habe. James, Samanthas Vater, hat einen Kloß im Hals, denn seine Tochter ist nicht im Haus. James bittet Dwayne hinein. Die beiden beginnen sofort, Samantha zu schreiben, rufen mehrmals bei ihr an. Fast wollten James und Dwayne aufgeben, als plötzlich der Ton einer einkommenden Textnachricht den Raum erfüllt. Hi Dwayne, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Ich bleibe bei meinen Freunden. Bitte sag meinem Vater, dass es mir gut geht. Dwayne zeigt Samanthas Vater die Textnachricht. James findet, dieses Verhalten passt nicht zu seiner Tochter. Seitdem Samantha 2 Jahre alt ist, zog er seine Tochter alleine groß. Die beiden hatten ein inniges und vertrauensvolles Verhältnis. Normalerweise würde sich Samantha melden. Das ergab alles keinen Sinn. Wieso sollte sie ihn ignorieren, nach all den Anrufen? Das würde Samantha ihrem Vater nie antun. Jetzt könnt ihr euch beide das zweite Bild angucken. Da könnt ihr den Zuhörern mal beschreiben, wie Samantha aussah zu dem Zeitpunkt. Das ist auch ungefähr geschossen, das Bild, also wie alt sie war, als sie dann an dem Tag da gearbeitet hat.
Also ich würde Samantha als junge Frau beschreiben, mit relativ stark blondierten Haaren, so ein bisschen typisch, wie das Anfang oder Mitte der 2000er Jahre war, dass sie so unten drunter dunkel gefärbte Haare hat.
Voll, du hast eben Christina Aguilera gesagt.
Genau, ja, sieht so ein bisschen aus wie dieser, ja, wie diese Frisur, die sie damals getragen hat. Auf dem Bild hat sie ein grünes T-Shirt an, trägt eine Kette.
Ja.
Sieht eigentlich aus wie ein
ganz normales
genau, junges Mädchen irgendwie.
Ja, ich finde es irgendwie immer ganz wichtig, dass man sich mal so das Bild vor Augen hat, dass man im Laufe der Geschichte so ein bisschen weiß, wer sie war, wer sie ist. Genau, dass wir das einfach im Hinterkopf haben. Und so entscheiden sich Dwayne und James gemeinsam, am nächsten Morgen einen Vermisstenfall bei der Polizei zu melden. Als die Polizei die Worte der beiden Männer hört, sind sie sofort wachsam. Denn der Chef des Mitarbeiters, der die offene Kasse gefunden hatte, hatte sich ebenso bei der örtlichen Polizei gemeldet und dort vereinbart, dass er der Polizei das Material der Überwachungskamera zeigen wird. In der Zwischenzeit wurden ebenso Familienmitglieder, Freunde und Freundinnen von Samantha befragt. Niemand hatte sie gesehen oder von ihr gehört. Die ErmittlerInnen untersuchten auch den kleinen Coffeeshop, können aber keine Hinweise auf Spuren von einem Kampf oder einem Einbruch sehen. Auch der Panikknopf unter der Kasse wurde nicht gedrückt. Zuerst wurde vermutet, ob Samantha nicht im Alleingang das Geld aus der Kasse gestohlen hatte. Doch wie sollte Samantha von dort weggekommen sein? Ohne Auto, im Dunkeln und der klirrenden Kälte, dem meterhohen Schnee. Doch dann werden die Überwachungsvideos zur Polizei gebracht. Und genau davon zeige ich euch jetzt beiden zwei Ausschnitte und ihr könnt jetzt den Link anklicken, beziehungsweise Raffi kann jetzt das Video anmachen. Ihr findet das Video auch in den Shownotes, da habe ich euch den Link reingestellt. Da könnt ihr jetzt quasi live mitsehen, was da passiert. Du kannst das Video ab 1 Minute 54 anmachen, Raffi, und dann könnt ihr danach so ungefähr 15 Sekunden gucken und sagt mir dann, was ihr gesehen habt. Okay, was habt ihr auf dem Video gesehen, Raffi? Was konntest du sehen? Oder was ist euch beiden aufgefallen?
Also sie wirkt auf einmal aufgebracht und hält die Hände nach oben.
Was macht sie denn vorher? Hanna, hast du mitgekriegt, was sie vorher gemacht hat?
Nee, tatsächlich nicht. Also sie steht irgendwie an der Theke.
Genau.
Und, bereitet einen Kaffee zu oder irgendwie sowas.
Genau,
also
tatsächlich macht sie einen Kaffee.
Okay. Und geht, glaube ich, dann zu diesem Fenster, was man auch auf diesem Kioskbild sieht.
Genau, das ist diese Reiche.
Genau,
quasi.
Diese Durchreiche. Und da steht jemand. Also man sieht auf jeden Fall, dass sich da jemand bewegt.
Mhm.
Es könnte sein, dass er ihr vielleicht irgendwie eine Waffe entgegenhält oder so. Und sie hält die Hände hoch, geht dann wieder zurück dahin, wo sie den Kaffee gemacht hat, macht Licht aus und kommt wieder nach vorne an diese Durchreiche.
Ja, genau. Perfekt beschrieben. Also jemand kommt rein. Man sieht, wie sie so ein bisschen einen Kaffee macht. Tatsächlich wissen wir auch, was das für ein Kaffee war im Nachhinein. Es war nämlich ein Americano-Kaffee, den sie da zubereitet hat.
Also einfach ein schwarzer Kaffee.
Ein schwarzer Kaffee, genau. Dann sieht man, wie jemand an dieser Durchreiche steht. Vermutlich hält jemand eine Waffe rein. Das kann man nur so leicht vermuten auf dem Bild. Und dann macht sie halt die Hände hoch und dann macht sie das Licht aus. Also das Bild wird ja dunkel. Ja, jetzt könnt ihr mal 7 Minuten weiter ins Video schalten. Auf 59 und dann in die beiden unteren Bildecken gucken, was ihr da seht.
Okay. Okay.
Kannst Stopp machen.
Also sie geht raus und dann sieht man zwei Leute weggehen.
Mhm.
Und die sind, es sieht fast aus, Arm in Arm.
Mhm. Was ist dir aufgefallen, Hanna?
Also ich habe bei den in dem rechten unteren eigentlich gedacht, dass irgendwie ein Kühlschrank geöffnet wird und jemand was rausholt und man den quasi so von oben sieht. Weiß ich nicht, als würde er sich irgendwie eine Cola rausholen und auf seinen Erfolg anstoßen, da was ist, ausgeraubt zu haben. Oder
es ist tatsächlich die Tür, die aufgeht
okay. Von
dem Coffeeshop, ist aber sehr belichtet. Und deswegen, ich habe auch erst am Anfang gedacht, dass ein Kühlschrank aufgeht, lustigerweise. Aber genau, es ist die Türe, die aufgeht. Und ja, Arm in Arm sind sie nicht. Es ist mehr so, dass er sie festhält.
Ah, okay. Ja, man sieht es nicht gut, es ist schon sehr weit weg. Also
wegbringt,
sie
genau. Also die gehen zusammen beide raus. Was man da raus sehen kann oder was die Polizei da mehr draus sieht, ist, dass es halt eine männliche Figur ist. Derjenige hat auch eine Skimaske an, also die können das dann noch so ein bisschen weiter auswerten und reinzoomen, rauszoomen. Samantha hat die Hände verbunden und der Mann hält eine Pistole in ihren Rücken und führt sie dann zu seinem weißen Pickup-Truck und fahren die beiden weg. Nun ist klar, die 19-jährige Samantha wurde von einem Unbekannten entführt. Auch das FBI wird nun eingeschaltet. In den nächsten Tagen wird alles versucht, um mehr Beweise aus dem Coffeeshop zu sichern. Hinweisen wird nachgegangen, doch nichts führt zu einem Treffer. Vater James bangt derweil um das Leben seiner Tochter. Er kann hier nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Er mobilisiert hunderte von Leuten in Anchorage, mit ihm gemeinsam nach seiner Tochter zu suchen. Die große Suchaktion bekommt natürlich auch die Presse mit und so wird der Vermisstenfall von Samantha König die nächsten Tage medial sehr präsent sein. Aus Mitgefühl mit James spenden Menschen aus ganz Anchorage Geld, um eine eventuelle Belohnung herauszugeben. Für den Menschen, der Hinweise zu Samanthas Verschwinden hat. Aber niemand meldet sich. Bis zum 24. Februar, 3 Wochen nach Samanthas Verschwinden. James kann es kaum glauben. Eine Textnachricht. Von Samantha? Nein, nicht von Samantha, aber von ihrem Handy geschrieben. Connor Park sign on the pic of Albert. Ain't she pretty? Also in dieser Textnachricht steht quasi ein Ort, der Connor Park, der ist in Anchorage. Und man ist sich noch nicht ganz so sicher, was on the pic of Albert heißen soll, weil das sagt den Ermittlern erstmal nichts. Und ain't she pretty heißt sowas wie, ist sie nicht hübsch? Und man geht dann natürlich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in den Connor Park und sieht da auf so einem schwarzen Brett quasi einen Aushang von einer Katze, die vermisst ist. Und die Katze heißt Albert. Und da weiß man, okay, man ist an der richtigen Stelle. Und neben diesen vermissten Meldungszeichen ist quasi ein Zettel in einer Folie eingewickelt. Und in der Folie ist ein Bild. Und das Bild würde ich euch jetzt auch mal bitten, dass ihr euch das anguckt. Es ist nämlich ein Foto von Samantha.
Das ist dieses, wo Anchorage Daily News nebendran ist?
Genau.
Ach so, damit man das Datum
Bildes. Hanna, was vermutest du, ist auf dem Bild zu sehen? Also wir wissen ja, es ist Samantha, aber Raffi sagte gerade schon, da ist die Anchorage Daily News neben abgemeldet.
Genau, wahrscheinlich, quasi zu beweisen, dass sie zu dem Zeitpunkt, zu dem Datum, wo diese Zeitung erschienen ist, noch gelebt hat.
Genau.
Dass sie noch am Leben ist.
Genau.
Wobei sie verstört aussieht. Also ich finde dieses Bild im Gegensatz zu dem ersten Bild von ihr total erschreckend. Sieht sehr
ausdruckslos, ne? So
genau.
Ein bisschen.
Ja.
Ja. Ja, die Augen gucken auch so ein bisschen trostlos an der Kamera vorbei. Ich meine, wahrscheinlich ist sie ja entführt zu dem Zeitpunkt, ne? Also kann man sich ja vorstellen, dass
Also ich finde, von dem Bild alleine könnte man jetzt auch nicht darauf schließen, dass sie tatsächlich noch lebt.
Ja.
Also es könnte auch ein Bild ihrer Leiche sein mit geöffneten Augen, was das Ganze natürlich noch ein bisschen unheimlicher macht.
Ja, sie sieht auch so aus, als hätte er sie geschlagen am Mund. Mhm.
Ja, da ist so ein blauer Fleck, ne? Das meint
ja,
ihr?
Das Bild ist sehr, sehr fleckig. Was aber, glaube ich, am Bild liegt, aber man sieht am Mund, dass der scheint aufgeplatzt zu sein und sie sieht halt.
Ja.
Ja, nee, das stimmt schon. Man kann nicht eindeutig sagen, dass sie da lebt von dem Bild.
Also ich bin ehrlich, ich habe eben schon mal durch die Bilder gescrollt und ich habe gedacht, das sind 2 verschiedene Personen.
Ja, ich finde auch, man sieht nicht so richtig, dass sie das ist. Aber gucken wir erstmal weiter, was genau da passiert ist. Es ist auf jeden Fall Samantha. Erleichterung in James' Herzen. Auch wenn die Situation, in der sie gerade ist, einfach nur schrecklich ist, hat Vater James wieder Hoffnung. Er wird nicht aufgeben. Der Zettel in dem Zip-Beutel enthält die Forderung, dass James $30,000 auf Samanthas Bankkonto überweisen soll. Wenn er dies tut, wird seine Tochter freigelassen. Auf Anraten des FBIs überweist James erst einen Teil des Geldes auf das Bankkonto, denn das FBI geht davon aus, dass der Täter sich so bemerkbar machen wird und nach dem Restgeld fragt oder dabei erwischt werden kann, wie er das Geld abhebt. In den nächsten Tagen wurden immer wieder Beträge an unterschiedlichen Automaten von Samanthas Konto gezogen. Als die Polizei an dem Ort ankam, war Samanthas Entführer aber dann längst verschwunden. Auch die Überwachungsvideos der ATMs, also der Bankautomaten, brachte die ErmittlerInnen nicht weiter. Der Täter hatte sich mit einer Skimaske unkenntlich gemacht. 2 Wochen lang passierte nichts mehr. Kein Geld wurde abgehoben und keine neuen Nachrichten von Samantha. Am 7. März wurden in Arizona, Mexiko und Texas erneut Geld von Samanthas Konto abgehoben. Auch hier war die Person nicht ausfindig zu machen. Allerdings machte der Täter in Mexiko einen Fehler. Das Auto, mit dem er zum Bankautomat fuhr, konnte von einer Überwachungskamera aufgenommen werden und das Nummernschild wurde notiert. Ein weißer Ford Focus wurde nun zum Ziel der ErmittlerInnen. Über Funk wurden sofort Streifen losgeschickt, die die südliche Region und die Highways in Mexikos Süden überwachten. Ein Police Officer entdeckte den weißen Ford Focus an einem Motel-Komplex und beschließt zu warten. Mit Erfolg. Ein Mann in seinen 30er Jahren steigt in das Auto ein und fährt los. Der Officer hinterher. Als der Officer merkt, dass der Mann nur 2 km/h zu schnell über dem Geschwindigkeitslimit fährt, zieht er ihn aus dem Verkehr. Als der Officer den Mann bittet, seinen Ausweis und seinen Führerschein herauszugeben, scheint dieser ganz ruhig zu sein. Beides gibt er ohne Widerwillen durch die geöffnete Fensterscheibe. Israel Keys lautet der Name, den der Officer auf der kleinen rechteckigen Karte liest. Unter einem Vorwand ruft der Officer sein Backup-Team. Als diese ankommen, wird das Auto von Keys durchsucht. Im Kofferraum finden die PolizistInnen eine Skimaske, eine Pistole und die Bankkarte von Samantha König. Sofort wird Israel Keys mitgenommen und verhört. Doch dieser willigt nur ein, die gesamte Geschichte seines Verbrechens zu erzählen, wenn er ein Snickers, ein Peanut Butter Sandwich, ein Americano-Kaffee und eine Zigarette bekäme.
What the fuck?
Wow.
Ja, der ist auf jeden Fall the low fucking princess. Yeah.
Low standards aber eigentlich. Also.
Ja, genau. Also das waren seine Forderungen, damit er quasi die ganze Geschichte auf den Tisch haut. Und die hat es leider wirklich in sich. Als Israel Keys zufrieden ist, beginnt er den ErmittlerInnen alle Details zu erzählen, die so grauenhaft sind, dass bis heute nicht das gesamte Transkript des Interviews zu finden ist. Keys erzählt, dass er eigentlich nur vorgehabt habe, das Geld aus dem Coffeeshop zu klauen. Doch als er seinen Americano-Kaffee bei Samantha bestellte, habe er gewusst, dass sich dieser Plan ändern würde. Er wollte Samantha. Doch er spielte Samantha vor, dass dies ein Raubüberfall sei und sie alles tun müsse, was er ihr sage. Er bedrohte sie mit einer Waffe, fesselte ihre Hände, stopfte ihr Servietten in den Mund, damit sie ruhig war, und zwang sie in den Wagen einzusteigen. Dort sagte er ihr, dass er sie umbringen würde, wenn sie nur einen Laut von sich geben würde. Er nahm ihr das Handy ab und sendete die Nachrichten an Samanthas Vater und Dwayne. Dann eröffnete er ihr, dass er sie als Geisel nehmen wolle und Geld von ihrer Familie verlangte. Samantha, die nun von Keys die Servietten aus dem Mund bekam, sagte ihm, dass ihre Familie nicht viel Geld habe. Doch das interessierte Keys nicht. Keys fuhr mit Samantha orientierungslos umher. Nur ab und an fuhr er an einen abgelegenen Ort, um eine Zigarette zu rauchen oder damit Samantha aufs Klo gehen konnte. Nach einigen Stunden des Fahrens kommen sie schließlich an Keys Haus an. Keys sagt Samantha, dass wenn sie versucht zu fliehen, sie sofort umgebracht wird. Er legt eine Decke im Auto auf sie und erklärt Samantha, dass er eine 10-jährige Tochter und eine Frau im Haus hat und sie absolut still zu sein hat. Keys steigt aus dem Wagen aus. Dann betritt er das Haus und sieht, dass seine Frau und sein Kind friedlich schlafen. Aus seiner Garage holt Keys eine Augenbinde, die er Samantha anlegt und sie aus dem Wagen führt. Mit ihr geht er in eine Hütte hinter dem Haus, die er oft für Reparaturarbeiten nutzt. Er zwingt Samantha auf den Boden und legt ihr eine Schlinge um den Hals. Die Enden der Seile bohrt er an die Wand. Keys ging daraufhin zum Radio und drehte dies auf volle Lautstärke auf. Niemand sollte ihn hören. Keys gab Samantha einige Zigaretten und sagte, sie solle sich entspannen. Sobald das Geld auf dem Konto sei, würde er sie entlassen. Doch Samantha ist nicht in die Hände eines Entführers geraten. Israel machte die Heizungen im Schuppen an und verließ diesen. Keys wollte sich vergewissern, ob seine Tochter und seine Frau immer noch fest schliefen, was sie auch taten. Keys ging danach in die Küche und goss sich ein Glas Wein ein, holte Wasser und betrat wieder die Hütte, in der Samantha völlig verängstigt saß. Er gab Samantha einige Schlucke zu trinken. Keys wollte sehen, wie Samantha reagiert, wenn sie denkt, sie würde freikommen, und befreite sie von ihren Fesseln. Als er die Erlösung in ihren Augen sah, griff er Samantha von hinten, band sie wieder fest. Diesmal fester und aggressiver. Samantha war nun nicht mehr ruhig. Sie guckte Keys an, der über ihr stand, und fragte ihn: Are you going to kill me? Was Keys nur mit einem entschlossenen Yes beantwortete. Während Keys seine Lederhandschuhe anzog, versuchte Samantha, ihn davon zu überzeugen, sie nicht umzubringen, sie gehen zu lassen. Doch Keys ließ das kalt. Es gibt keinen anderen Weg. Keys erstach Samantha mit einem Messer in den Rücken und umschloss seine Hände fest um ihren Hals, bis sie nicht mehr atmete, keinen Ton mehr von sich gab. Danach trat er aus seiner Hütte, nahm eine Dusche und wusch sich gründlich. Das Blut floss langsam den Abfluss hinab. Anschließend weckte er seine Tochter und seine Frau liebevoll und sagte ihnen, sie sollen sich schon einmal fertig machen, denn heute war ein besonderer Tag. Die junge Familie würde heute zu ihrem zweiwöchigen Urlaub aufbrechen. Gegen 5 Uhr würde sie das Taxi zum New Orleans Airport bringen. Keys ging derweil in die Hütte zurück, in der der leblose Körper von Samantha lag. Er wickelte den Körper von Samantha in eine Folie. Er schaltete die Heizstrahler sowie die Musik aus und verriegelte zweimal die Tür. Ja, also er hat die Heizstrahler ausgemacht, denke ich mal, einfach wegen der Leiche, würde ich mir jetzt vorstellen, weil in Anchorage ist es ja kalt und Heizung aus. Ich glaube nicht, dass dann da so viel passiert.
Was ich mich gefragt habe, du hast eben gesagt, dass das Radio komplett auf voller Lautstärke
lief. Dass die da nicht wach geworden sind. Ne?
Warum hat das niemand mitbekommen?
Ja, das fand ich halt auch ein bisschen komisch. Ich meine aber gelesen zu haben, dass der Schuppen ein bisschen abseits liegt.
Okay.
Vielleicht hatten die einen festen Schlaf oder so.
Und ein bisschen abseits kann ja auch.
Kann auch, ja.
300 Meter heißen.
Ja, ja, klar. Ja,
je nachdem, wie gut,
wo der Schuppen liegt, im Garten oder so. Genau. Und hat dann da alles fertig gemacht quasi, hat die Heizstrahler ausgemacht, die Musik ganz ausgeschaltet und ja, ab in Urlaub hat er sich dann gedacht.
Das heißt, sie liegt jetzt?
Sie liegt jetzt da tot in dem Schuppen drin. Genau. In Folie gewickelt.
Das ist mutig.
Ja.
Weil irgendwelche Tiere kommen doch da immer mal rein, oder?
Ja, also der hat die halt wirklich in Folie luftdicht quasi abgeschlossen.
Das
also,
heißt auch am selben Tag, als er sie entführt hat im Prinzip.
Ja, genau. Als Keith mit seiner Familie aus dem Urlaub wiederkam, betrat er erneut die Hütte. Die Kälte in Anchorage hatte dazu geführt, dass der Geruch der Leiche kaum wahrzunehmen war und dass der Körper gut konserviert war. Er rollte Samantha aus der Folie heraus, zog Samantha neue Kleidung an, schminkte sie und setzte sie auf den Boden. Sie sollte so lebendig wie möglich aussehen. Ihre Augen nähte er an die Lider, damit sie wach aussah. Dann hielt er die Anchorage Daily Newspaper als Proof of Life, also als Beweis für die vermeintliche Lösegeldforderung, also dass sie noch am Leben war, in die Kamera und machte das Foto.
Das heißt, meine Theorie eben, dass sie auf dem Foto bereits tot war.
Stimmt, leider.
Good call.
Good call, ja, krass. Auf jeden Fall. Es ist so schrecklich, die Geschichte zu hören und du denkst, auf dem Foto lebt sie noch.
Ja.
Und dann denkst du, alter Fuck, okay, die sieht wirklich nicht mehr lebendig
aus. Aber das würde vielleicht
aus.
Auch diese Lippe erklären,
ja.
oder?
Dass der das hat so die halt geschminkt. Also der, ne, so sah die eigentlich normalerweise gar nicht aus, wie er die geschminkt hat.
Ja, und Leichen verändern doch auch in einem gewissen Stadium nach dem Sterben.
Richtig.
Oder?
Ja. Die war auch, man sieht das auch, die hat die Augen auch so ein bisschen blau. Das kann bestimmt auch von der Kälte alles dann so sein. Die haben ja auch eine Leichenstarre, die irgendwann einsetzt.
Leichenflecken.
Leichenflecken, die einsetzen. Deswegen hat er sie auch geschminkt, damit sie halt so lebendig wie möglich aussah. Aber wie schrecklich muss das sein als Papa? Du denkst, die ist am Leben und dann kriegst du am Ende mit, nee, da war die schon tot. Also eigentlich richtig, richtig krank. Nachdem Keith das Foto machte, zerschnitt Keith den Körper und versenkte ihn in einem nahegelegenen gefrorenen See. Da habe ich mich gewundert, wie hat er die denn da versenkt? Aber er hatte so einen Schneider dabei, hat ein Loch reingeschnitten und dann den Körper reingeworfen. Samantha war nicht die erste Betroffene von Keiths grauenvollen Taten. Denn in Wirklichkeit führte Israel Keith ein Doppelleben als Serienkiller. Der es genoss, Menschen beim Sterben zuzusehen. Dabei waren seine Opfer meist Zufallsopfer. In ganz USA hatte Israel Keith seine sogenannten Kill Kits, also übersetzt seine Kill-Bausätze versteckt. Und Hannah, du hast mich schon eben gefragt, was das für ein Foto ist, was ich dir da geschickt habe. Raffi habe ich es auch gesendet. Und da könnt ihr jetzt dieses Kit, was Israel Keith quasi im ganzen Land immer in Wäldern vergraben hatte oder an Straßenböschungen irgendwo versteckt hatte. Also der hatte die wirklich
überall
dabei. Genau, falls er mal Bock hat, dann falls ihn die Mordlust, sage ich jetzt mal, überkommt, dass er sich da sein Kit ausgraben kann. Was seht ihr, was da drin ist? Hanna, du kannst direkt mal starten.
Ja, auf jeden Fall Teile einer Waffe, also eine auseinandergebaute Sniper. Mhm. Und ich glaube, es ist eine Filmdose, die man links auf dem Bild erkennt.
Ja, ja. Das ist eine Filmdose. Ja.
Genau, es ist eine Filmdose und es ist auch noch so Tape, was du so abmachen kannst. Ja.
Und irgendwie Folie.
Genau, Folie. Das hier unten, ne, das Runde da, was ihr da unten seht, ja, eine Pistole ist auf jeden Fall drin. Er hatte da auch immer noch sowas drin wie Handschuhe und sowas, also
unerkannt zu bleiben.
Um unerkannt zu bleiben und er hatte auch manchmal Chemikalien dabei drin.
Sagst du gleich noch was zu seinem Job oder?
Genau, also wir werden uns jetzt gleich noch mal ein bisschen mit Israel Keith beschäftigen und auch noch mit ein paar Taten oder zumindest einer Tat, die er gemacht hat. Jetzt geht's quasi so richtig in den Fall rein, was dazu geführt hat und ja, warum das alles passiert ist und wie man so ein Mensch werden kann, dass man im ganzen Land irgendwelche Killbausätze versteckt. Er gab den Behörden gegenüber an, mindestens 7 weitere Menschen im ganzen Land getötet zu haben. Man geht jedoch davon aus, dass die Zahl der von Kies getöteten Opfer bei 11 Personen liegt, wobei die einzigen bestätigten anderen Namen, neben dem von Samantha König, das vermisste Ehepaar Bill und Lorraine Currier aus Vermont sind. Und auch Bill und Lorraine Currier waren zufällige Opfer von Israel Kies. Berichten zufolge brach Kies in der Nacht des 8. Juni 2011 in das Haus der Curriers ein und verübte einen Blitzangriff auf das Paar, indem er außen an ihrem Haus ihre Telefonleitung durchtrennte, bevor er mit einer Stirnlampe in das Haus eindrang. Er fesselte die beiden und fuhr sie dann zu einem verlassenen Bauernhaus. Eigentlich hatte Kies vor, an diesem Tag seinen Bruder in Chicago zu besuchen. Deswegen war er überhaupt erst von Anchorage hierher gereist. Aber nachdem er dann das Auto gemietet hatte, entschied er sich lieber, auf die Jagd zu gehen. Er wusste, dass hier in der Nähe einer seiner Killkits versteckt war. Er erschoss Bill Currier im Keller mit einem 22-Kaliber und vergewaltigte und erwürgte Lorraine Currier. Also im Keller von dem Bauernhaus sind wir jetzt, ne? Mhm. Vorher befahl er ihr, die Leiche ihres Mannes anzusehen. Die Leichen wurden nie gefunden, aber er erzählte nach seiner Festnahme von Samantha König alle Details. Ein Jahr lang hatte man das Paar gesucht. Im Gefängnis benutzte Kies sein eigenes Blut, um 12 Schädel zu zeichnen, die möglicherweise 11 Opfer und Kies selbst repräsentieren. Auch das Bild habe ich euch geschickt. Da sieht man eigentlich das, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, aber ich würde gern von euch wissen, wie das auf euch wirkt, weil ich fand es irgendwie mega creepy, als ich das erste Mal gesehen habe.
Genau, also man sieht 12 gemalte Totenschädel, beziehungsweise 12 Bilder. Mhm. Unter einem der Totenschädel steht, glaube ich, We are one.
Genau, ja, das ist sehr wichtig.
Und so ein Ziegenbockkopf, der so ein bisschen satanistisch aussieht. Mhm.
Ja, die Totenköpfe haben auch alle umgedrehte Kreuze auf ihrem Kopf. Ja.
Du hast recht, das habe ich gar nicht gesehen, stimmt.
Also auf mich wirkt es ein bisschen, als hätte das ein Viertklässler gemalt, wenn ich das mal sagen darf. Das sieht aus. Ja, also ich kann das ehrlich gesagt nicht ernst nehmen, weil wenn du mir jetzt sagst, hat ein Serienmörder gemalt, ich finde, das sieht halt aus, voll harmlos aus.
Ja, ich weiß nicht, ich finde es schon irgendwie, wenn irgendwo so mit Blut so 12 Totenköpfe gemalt, würde ich jetzt mir nicht in der Bude aufhängen, aber.
Ja, auf mich wirkt es so, als wüsste er, dass das provoziert und hätte es so gemalt.
Definitiv. Das ist auch, was wir so gleich, also wo wir gleich drüber reden, die Persönlichkeit, diese psychopathische Persönlichkeit. Und dass das auch eher so als Hohn am Ende
wahrgenommen wurde. Das ist ja wie ein Bild einer Leiche aufzuhängen, öffentlich aufzuhängen und daneben zu schreiben, hier $30,000 und dann kriegst du deine Tochter wieder.
Ja, also man geht auch davon aus, dass er wollte, dass die Leute vor ihm so Angst haben. Also das wollte er eigentlich damit bewirken. Und genau, dieses We Are One, daher kommen die ErmittlerInnen quasi darauf, dass 11 seine Opfer sind und er noch zusätzlich und deswegen wir sind eins. Ja. Aber man hat, wie gesagt, nur Samantha König und das Ehepaar Bill und Lorraine Currier. Also das konnte man wirklich feststellen dann auch. Und von den anderen, man weiß so ein, zwei Fälle, wo man denkt, das könnte mit ihm in Verbindung stehen. Ja, genau.
Gibt es eine Theorie zu diesem Bockkopf?
Da komme ich gleich noch zu. Das hat was damit zu tun, dass Kies eine lange religiöse Reise hinter sich hat und sich dann irgendwann dem Satanismus zugewendet hat.
Wer hätte es gedacht?
Wer hätte, Überraschung, Überraschung. Aber auch eher so ein bisschen nicht wirklich, sondern eher vielleicht um abzuschrecken oder so.
Ist der Bock denn das 12. oder nur das 11.? Das 13. Sorry.
Nee, das sind insgesamt 12 Bilder. Also es sind 12 Bilder und der Bock ist auf einem drauf.
Also der Bock ist so dieser typische Ziegenbock, der ins Pentagram reinpasst.
Ich glaube, dass er der Ziegenbock ist.
Ja, er ist der Ziegenbock, also er ist der Teufel und die 11 Seelen sind quasi seine, in seiner Hölle.
Genau. Wobei auch dieses Pentagramm aussieht wie von einem Vierjährigen gemalt.
Ja, das ist auch nur, weil man das vorher schon
gesehen hat. Also ich mal wirklich schlecht, aber ich glaube, ich könnte es besser malen. Kies studierte die Arbeit von FBI-Profilern und informierte sich über Serienmörder wie Ted Bundy. In Maureen Callahans 2019 erschienenem Buch über Kies namens American Predator stellte sie fest, dass er sich ein Magenband einsetzen ließ und eine Klinik für plastische Chirurgie in Mexiko besucht hatte. Sie spekulierte, dass Keys versucht haben könnte, ein besserer Mörder zu werden. Ein Magenband könnte bedeuten, dass er nicht mehr so oft hungrig geworden ist während seiner Mordtaten. Und er könnte seine Fingerabdrücke verändert oder Körperhaare entfernt haben, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass er Beweise hinterlässt. Monique Doll, Detective der Mordkommission von Anchorage, sagte über Keys: Er hat keine Menschen entführt und getötet, weil er verrückt war. Er entführte und tötete keine Menschen, weil seine Gottheit es ihm befahl oder weil er eine schlimme Kindheit hatte. Auf die Frage der Ermittler, warum er seine Verbrechen begangen hat, sagte Keys nämlich einfach: Warum nicht? Israel Keys hat das getan, weil es ihm unheimlich viel Spaß gemacht hat, sagte Monique Doll. So wie ein Süchtiger unheimlich viel Spaß an Drogen hat, obwohl ich zu dem Satz, den finde ich ehrlich gesagt scheiße, weil ein Süchtiger hat nicht nur Spaß an Drogen, sondern Sucht
ist ich
ein
auch schwierig.
Oft ein lösungsorientiertes Verhalten. Menschen nutzen das, um, ist deren Lösung für Probleme. Deswegen den Satz möchte ich zwar zitieren, aber guck, die zwei Sozial-
Der Chemiker denkt anders, aber ist gut.
Ja, aber ich finde den Satz nicht so gut, aber ich will ihn trotzdem zitieren. In gewisser Weise war er ein Süchtiger und er war süchtig nach dem Gefühl des Mordens. In der Haft sagte Keys selbst: Ich weiß, seit ich 14 bin, dass es Dinge gibt, die ich für normal und in Ordnung halte, die aber niemand sonst für normal und in Ordnung zu halten scheint. Und jetzt machen wir einen intensiveren Ausflug in Keys Leben. Und wir gehen so ein bisschen die Biografie von ihm gemeinsam durch und ihr könnt auch jederzeit eure Einwände einfach reinschmeißen. Israel Keys wurde am 7. Januar 1978 in Richmond, Utah als Sohn von Heidi Keys und John Jeffrey Keys geboren. Und er war das zweite von 10 Kindern, also es war eine Großfamilie. Und deren Eltern stammten aus Torrance, Kalifornien und die waren auch schon Mormonen. Also die Großeltern waren Mormonen und Keys Eltern selbst waren auch Mormonen. Wisst ihr ein bisschen was über das Mormonentum? Habt ihr eine ungefähre Ahnung?
Rudimentärst.
Was weißt du denn rudimentärst?
Das ist eine christliche Sekte, die ist entstanden, ich glaube, im 19. Jahrhundert. Irgend so ein Typ hat da eine alternative Bibel geschrieben oder so.
Das ist die, also der Ursprung ist, da hake ich direkt mal kurz ein, ist diese Jesus Christ of Latter-day Saints, die ja jetzt auch ganz groß in Netflix war dieses Keep Sweet and Obey.
Ah ja.
Weiß nicht, ob ihr die gesehen habt.
Keep Sweet, Pray and Obey heißt sie, glaube ich, ne?
Genau so. Ja. Und das behandelt halt genau dieses Thema. Und Mormonen sehen sich selbst als die wahre christliche Kirche. Also die wie das so oft ist, sagen, nee, ich hör mal, ihr seid auch okay und ihr auch. Nee, die sagen, wir sind es. Und dabei hat ihr Glaube nach der Auffassung der in Deutschland stark vertretenen katholischen und evangelischen Kirchen aber kaum mehr etwas mit dem christlichen Glauben gemein. Also das weicht sehr stark davon ab. Zwar beziehen sich sowohl die Amtskirchen als auch die Mormonen in ihrer Theologie vor allem auf die Bibel. Im Detail deuten sie die Heilige Schrift jedoch unterschiedlich und leiten daraus verschiedene Schlussfolgerungen ab. Nach mormonischem Glauben kann sich der Mensch durch entsprechendes Verhalten zu einem höheren göttlichen Wesen entwickeln und deswegen leben die auch nach bestimmten Regeln. Kennt ihr da so Regeln von denen zufällig?
Ich weiß nur, dass die missionieren gehen müssen. Also hier in Aachen wurde ich schon angesprochen von jungen Mormonen.
Und hast du ja gesagt?
Kein Bock drauf.
Nein, leider gar nicht.
Okay. Was könnt ihr euch vorstellen, was die für Regeln haben?
Also wahrscheinlich gibt es da auch so ein Aufstiegsprinzip.
Mhm.
Wenn man möglichst gut alle Regeln befolgt, dann hat man die Möglichkeit, auf die nächste Ebene aufzusteigen.
Ja.
Genau. Und
ja, die dürfen halt sowas auch nicht wie, also zum Beispiel, wer viele Frauen hat, kommt eher auf diese göttlichere Ebene oder wird quasi, wenn die Welt zerbricht, mit in den Himmel genommen.
Ich sag jetzt mal plakativ. Stelle ich aber einfach mal nur die Frage der Vollständigkeit halber.
Ja.
Dürfen denn die Frauen noch mehrere Männer haben?
Nein, natürlich nicht. Raphael, Mensch. Denkst du denn? Nee, das dürfen die nicht.
Dann geht das Ganze ja auch nicht mehr auf.
Geht nicht auf dann, nee.
Ja, der Konkurrenzkampf ist dann halt größer, ne?
Also Aber, genau, das ist halt ein super großes Thema an sich. Ich kann da wirklich jedem empfehlen, sich diese Doku auf Netflix anzugucken. Nicht so geil, ehrlich gesagt. Also
die Doku an sich war sehr gut gemacht.
Die Doku war
aber
gut.
Es war aber schon beängstigend, auch dass das einfach bis heute noch so besteht.
Ja, das ist wohl wahr. Und Genau, also Kies Familie war da sehr tief mit drin und waren auch wirklich so radikale Christen gewesen.
Wenn du sagst, seine Familie, meinst du dann auch ihn?
Ja, also, er auch. Also, ja, also er ist da drin aufgewachsen. Okay. Er kannte eigentlich gar nichts anderes.
Gut, aber es hätte ja auch sein können, dass er mit 18 gesagt hat, ich steige aus.
Ja, gucken wir mal, was passiert. Hör mal, du weißt schon, du bist wie so eine kleine Wahrsagerin, bist du. Und in diesem mormonischen Glauben wurden Kies und seine Geschwister auch zu Hause unterrichtet. Und nachdem er dann den mormonischen Glauben verlassen hatte, zog Kies Vater mit der Familie auf ein verstecktes Stück Land nördlich von Colville, Washington, in Steves County, als Israel 5 Jahre alt war. Man weiß aber nicht genau, warum die den Glauben, also warum die aus dieser Kirche gegangen sind.
Aber nur er mit dem Vater und den Geschwistern.
Genau, und der Mutter auch, also die Familie, so, genau. Okay. Isoliert von der Gesellschaft lebte die Familie Kies in einer Einraumhütte an der Rocky Creek Road, wo sie ohne Strom und fließendes Wasser lebten. In Colville besuchte die Familie die Gottesdienste einer Kirche namens ARC, die eine christliche Identitätsideologie mit weißer Vorherrschaft vertrat. Also läuft auch nicht viel geiler. Also sie haben quasi das eine
verschlimmbessert insgesamt,
ja,
oder?
Ja, genau, ja. Ja. Ich meine, ich habe mich immer so ein bisschen schwer getan, irgendwie so Mormonen oder das so zu verteufeln, aber da ist schon viel Scheiße passiert. Das Gleiche sage ich aber auch über die katholische Kirche, so, wenn die Leute können ihren Glauben ausleben, aber wenn die müssen sich halt auch viel reflektieren, wie viel Scheiße da passiert ist. Und
natürlich, aber ich denke schon, dass das was anderes ist, wenn du in so einer sektenartigen Formation quasi aufwächst, als wenn du, also meine Eltern zum Beispiel oder mein Vater zum Beispiel ist auch katholisch, meine Mutter ist irgendwann ausgetreten und meine Eltern haben halt immer gesagt, ja,
aber dir hat niemand gesagt, du kommst in die Hölle, wenn du jetzt Kaffee trinkst. Keine Ahnung.
Genau. Oder
Gin Tonic. Ja. Ja, und das ist halt wirklich so eine, ja, krasse Sache, wo der da jetzt reingeraten ist. Also wirklich Rassenideologien und sowas wird dem da jetzt eingetrichtert. Und dass die Weißen die Vorherrschaft haben und ganz viel Antisemitismus. Also es ist ganz extrem. Kies beschreibt die ARC später als eine den Amish ähnliche Kirche und während dieser Zeit des Besuchs der ARC, also dieser Kirche, freundete sich die Familie Kies mit der benachbarten Familie von Chevy Cahoe an und der wurde später für einen Dreifachmord im Jahr 1996 verurteilt. Da könnte man quasi auch schon wieder fast einen Fall drüber machen. Der Typ wollte quasi so ein White Country erstellen, also nur, mit quasi der weißen Vorherrschaft und hat dann jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen brutal ermordet, ausgeraubt, entführt. Wenn euch der Fall interessiert, da habe ich euch auf jeden Fall auch noch einen Link in die Shownotes reingepackt. Die Familie besuchte eine andere Kirche in Colville, die Christian Israel Convent Church, die den britischen Israelismus als Doktrin lehrte, dass Rassenmischung abscheulich und abartig sei, dass die Angelsachsen über die vermeintlich minderwertigen Rassen herrschen sollte und von der Kies später behauptet, sie sei milizähnlich gewesen. Also das berichtet er dann über.
Langsam verliere ich den Überblick über die abgedrehten Kirchen. Die
also
da
er war tatsächlich, die sind von einer abgedrehten Kirche in die nächste gekommen. Eigentlich. Also das ist jetzt noch eine andere Kirche, die die besucht haben.
Man weiß aber nichts über die Gründe, warum die dann immer wieder die eine.
Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, dass es immer sich so eskaliert hat. Also wer vielleicht noch die krasseren Sachen gesagt hat oder vielleicht hat denen das nicht mehr gereicht oder die wurden dann, kamen da dann in diese Richtung. Also es ist ja immer mehr in diese krasse Rassen.
Es wird immer ideologischer.
Genau, es wird immer extremer eigentlich. Einige der Kieskinder waren jahrelang gezwungen, in einem Zelt zu schlafen, weil deren Hütte zu klein war. Die haben ja da in diesem kleinen Waldabteil gelebt, sage ich jetzt mal. Und um zu überleben, mussten die Kieskinder auch ihr Essen jagen. Also die haben selbst gejagt, Supermarkt oder so war da nicht. Deswegen Amish ähnlich, die sind ja auch so selbstversorgermäßig unterwegs. Die mussten Brennholz hacken und auf den örtlichen Bauernhöfen arbeiten, um den Lebensunterhalt der Familie zu sichern. Als Hobby jagte Kies alles, was einen Herzschlag hatte, also das hat er selber so gesagt. Und er gab freimütig zu, dass er von Gleichaltrigen in der Kirche ein Reh lebendig gehäutet hatte. Infolgedessen wurde Kies von verschiedenen Jugendlichen, die die Christian Israel Convent Church besuchten, geächtet und aktiv gemieden, wobei ein Mädchen berichtete, dass Kies Anwesenheit ihr eine Gänsehaut verursachte. Also der war anscheinend auch schon als Kind da, er schon so der der Außenseiter und so soziale Interaktionen waren da auch nicht so
ein Ding. Ja, aber dann stimmt ja auch die Aussage der Polizei da nicht, dass der nicht eine schlechte Kindheit hatte.
Genau, also er hatte
voll die schlimme Kindheit gehabt.
Er hatte eine ganz schlimme Kindheit. Man weiß halt nicht, wenn er jetzt eine andere Kindheit gehabt hätte, da kommen wir aber später noch dazu, wir reden noch mal ein bisschen über Psychopathie, dass es ja oft damit zusammenhängt, dass Gene, ne, Biologie, aber auch das soziale Umfeld eine Rolle spielt. Und ich glaube tatsächlich, wenn Kies vielleicht ein anderes Umfeld gehabt hätte, selbst wenn er Psychopath oder eine psychopathische Persönlichkeitsstörung dann noch gehabt hätte, dass es vielleicht aber nicht zum Morden kommen wäre.
Also wenn ich als Kind mein Essen jagen muss,
ja, das
dann wird das halt auch
das
zur Normalität, dass ich halt töte. Und das ist ja bei ganz vielen Serienmördern so, dass die erstmal, ich sag mal, an Tieren geübt haben und dann später zu Menschen gegangen sind. Und wenn das hier sogar aus einer Notwendigkeit heraus ist, dann.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das aus dem Gedanken gut heraus resultiert, dass er etwas Besseres ist als alle anderen und als jedes andere Lebewesen.
Total. Auf jeden Fall. Er hat sich ja da so mächtig gefühlt,
genau,
als ob er da der Mächtige ist in der Position.
Genau.
Und man hat aber auch rausgefunden, dass Psychopathen ein Gen haben, also viele Psychopathen ein Gen haben. Ich glaube, das heißt das Mauer-Gen, was quasi zu Aggression führt. Ob das bei ihm der Fall war, weiß ich jetzt nicht. Das habe ich heute nur in einem anderen Podcast gehört, wo man weiß, dass Leute, die dieses Gen haben, aber in einem guten und stabilen sozialen Umfeld aufwachsen, meistens nicht kriminell werden.
Okay.
Aber Leute, die das Gen haben und zum Beispiel dann noch Missbrauch erfahren oder sexualisierte Gewalt erfahren, Vernachlässigung, dann fast zum Überlaufen bringt.
Das mit dem am lebendigen Leibe, das Rehäuten, ist ja auch schon mal so eine Vorform von dem, ich stelle etwas zur Schau.
Ja, voll. Hm. Auf jeden Fall.
Also, weil er das ja auch vor anderen gemacht hat.
Er
und
wollte.
Nicht so, ne, wie man das vielleicht auch schon mal gehört hat, dass Kinder irgendwie, weiß ich nicht, ein Kaninchen erschlagen und gucken.
Nee, ich
wie
glaube,
sich
er wollte
verhält.
Auch gucken, wie reagieren die anderen.
Genau.
Und er wusste, glaube ich, schon, dass es auch was war. Hat er auch selbst gesagt, dass er da irgendwie wusste, dass es nicht
und
so.
Und was löst er auch in anderen damit aus?
Ja.
Und damit wird er ja noch mal mehr
konfrontiert.
Mächtig und.
Ja. Und etwa zu dieser Zeit, also er ist jetzt im Alter von 14 Jahren, hat er auch gestohlene Waffen an Erwachsene in der Umgebung verkauft, hat auch mit Luftgewehren auf die Häuser der Nachbarn geschossen, hat im Wald Feuer gelegt, brach in Häuser ein, also eigentlich das volle Programm. Und er war mit seinen 14 Jahren schon 1,88 Meter groß.
Wow.
Das finde ich relativ groß für 14 Jahre.
Das ist sehr groß.
Weit über dem Durchschnitt.
Ja. Ich muss gleich nochmal gucken, wie groß er war, als er dann quasi ausgewachsen ist. Weil mit 14 bist du ja noch nicht ausgewachsen. Sagt man 21, ne? Ja, aber 1,88.
Mit 18 hat man in der Regel seine Länge erreicht.
Hochphase.
Ja. Ja, also Kies hatte dann so ein bisschen die Erleuchtung, dass er halt merkte, er ist anders als alle anderen und zog sich dann auch so ein bisschen zurück, weil er sich immer mehr sozial ausgegrenzt gefühlt hat. Und seine Mutter sagt dann auch später zu einigen Radiosendern, dass sie beunruhigende Anzeichen bei Kies sah. Aber da denke ich mir so, jo, du bist aber mit dafür verantwortlich, dass dein Sohn.
Naja gut, ich meine, bei 10 Kindern geht das dann vielleicht auch ein bisschen unter, ne?
Ja, das.
Wer weiß, vielleicht sind das ja dann im Laufe der Kirchengeschichte noch mehr geworden. Weiß man ja nicht.
30 oder so. Und im Teenageralter war Kies dann zu einem geschickten und tüchtigen Zimmermann geworden. Also der hat dann so Zimmermannsarbeiten gemacht und baute im Alter von 16 Jahren eine Holzhütte für seine Familie. Von 95 bis 97 arbeitete er auch für ein Bauunternehmen in Colville. Zu dieser Zeit führte Kies ein Tagebuch aus seiner frühen Kindheit, das mit Bibelstellen übersät war. Also das Tagebuch hatte er noch von früher. Und in dem hat er auch täglich seine Sünden dokumentiert, für die er sich schämte, wie zum Beispiel die Begierde nach einer Freundin. Da hat er sich halt für geschämt. Vielleicht auch was, was ihn eingetrichtert wurde, dass vielleicht so, weiß ich nicht, sexuelle Gefühle oder so was Böses sind oder so, könnte ich mir vorstellen. Bald darauf zog die Familie nach Smyrna in Maine, wo sie in einer überwiegend amischen Gemeinde Saft für die Ahornsirupproduktion sammelten. Aufgrund des religiösen Eifers ihrer Mutter waren die Kieskinder gezwungen, heimlich vor ihren Eltern zu fliehen, um mit ihren Freunden zum Beispiel Filme zu sehen. Und es war ihnen auch verboten, Musikinstrumente zu erlernen, da die Musikinstrumente gegen Gott waren. Frag mich nicht warum, aber anscheinend war das irgendwie Teufelswerk. Irgendwann in dieser Zeit sagte sich Kies von seinem früheren christlichen Glauben los. Ist ja das, was du auch schon vermutet hast, dass er irgendwann sagt.
Wie alt war er da ungefähr?
Jetzt ist er 16. Genau, 16. Genau, da ist er 16 Jahre alt, genau. Einmal erklärte Kies nach einem heftigen Streit seinen Eltern, denen er zuvor unermüdlich und beständig zu gefallen versucht hatte, seinen Atheismus. Dies veranlasste seine Eltern, ihren ältesten Sohn aus der Wohnung zu verweisen und ihn wegen offensichtlicher Blasphemie zu meiden. Anschließend wiesen sie seine jüngeren Geschwister, die zu Kies aufschauten, an, nie wieder Kontakt zu ihm zu haben. Kies entwickelte daraufhin das übermäßige Interesse am Satanismus und plante, einen Ritualmord zu begehen. Also daher wisst ihr schon mal, warum da diese Satans- und Ziegenfiguren so präsent waren.
Für mich klingt das wie der klassische Schrei nach Aufmerksamkeit.
Ja, mega.
Also ich werde verstoßen.
Ja.
Was kann ich jetzt tun, damit man mich wieder beachtet?
Ja, auf jeden Fall. Der hat ja auch nie da irgendwie mal Zuwendung oder so erfahren oder jemanden, der mal zu ihm gesagt hat, hör mal, Junge, was ist los? Brauchst du mal eine Umarmung oder sowas? Also ich denke, das war da völlig fehl am Platz oder war da, gab es gar nicht, gab es keinen Platz für. Im Sommer 1998 verübte Kies angeblich einen sexuellen Übergriff auf ein Mädchen im Teenageralter, das mit ihren Freundinnen auf dem Deschutes River in Maupin, Oregon unterwegs war. Obwohl es sich nicht um seinen ersten sexuellen Übergriff handelte, so sagte man zumindest, gab Kies zu, dass er sich von einer Baumreihe aus an sie heranpirschte, bevor er das Mädchen, das er auf ein Alter zwischen 14 und 18 Jahren schätzte, mit einem Messer sehr gewaltsam sexuell angriff. Zitat, ja, von ihm. Ursprünglich wollte er sie im Rahmen eines satanistischen Rituals ermorden, doch Kies ließ sie am Fluss wieder frei. Am 9. Juli 1998 verlegte Kies seinen Wohnsitz in den Bundesstaat New Jersey und trat bald darauf in die US-Armee ein, wo er als Spezialist in der Alpha Company 1st Bataillon diente. Er absolvierte einen strengen einmonatigen Vorbereitungskurs für die Ausbildung zu den United States Army Rangers, war in Fort Lewis und Fort Hood stationiert und verbrachte viel Zeit im Ausland, unter anderem auch auf dem Sinai in Ägypten. Hier freundete sich Kies mit mehreren Soldaten an und teilte einem von ihnen mit, dass er ihn gerne umbringen würde, wenn er Kies verärgern würde. Also netter Zeltnachbar auf jeden Fall. Da freut man sich, dem gibt man doch dann gerne irgendwie noch was von seiner SS-Ration ab.
Freut man sich, wenn der eine Waffe trägt den ganzen Tag, wa?
Auf jeden Fall. Und während seines Aufenthalts in Fort Lewis diente er in einem Mörserteam des 1. Bataillons in der 5. Infanterie, wie ich schon gesagt habe. Ehemalige Armeefreunde von Kies haben sein ruhiges Auftreten und seine Angewohnheit, sich zurückzuziehen, bemerkt. Also die fanden das halt auch irgendwie so ein bisschen komisch, dass er immer so für sich ist und irgendwie nie so bei den anderen sitzt oder sich unterhält. An den Wochenenden soll er viel getrunken und ganze Flaschen seines Lieblingsgetränks, Wild Turkey Bourbon, getrunken haben. Und Kies war unter anderem auch ein Fan des Hip-Hop-Duos Insane Clown Posse und hängte Poster der Musikgruppe in der Kaserne auf. So, und da kommen wir jetzt zum Thema. Der Raffi guckt schon. Der Raffi weiß, dass ich
Juggalo for life.
Der Raffi weiß, dass ich dieses Thema liebe. Kennst du die Juggalos?
Nein.
Nein, okay.
Insane Clown Posse.
Raffi, erzähl Juggalo mal was, was du über die Juggalos weißt und warum du denkst, warum ich das hier mit in den Kiesfall reingebracht habe.
Okay, sorry. Ich bin jetzt wieder normal. Also, die Insane Clown Posse, das ist ein Hip-Hop-Duo.
Ja.
Die machen so, ja, sehr gewalttätige, grenzüberschreitende Texte, sind so sehr Antigesellschaft oder.
Genau.
Oder, nee, Antigesellschaft nicht, die sind eigentlich so Advokaten für Außenseiter,
genau.
Für alles, was irgendwie anders ist. Die haben auch ihr eigenes riesiges Festival, was irgendwie einmal im Jahr ist. Die Insane Clown Posse, die beiden malen sich auch so
Clown-Gesichter.
So schwarz-weiße Clowns-Gesichter. Also es sieht aus, wie wenn Kiss sich als Clowns schminken würde.
Ja, ein bisschen schon.
Und die Juggalos, das sind die, so nennen sich die Anhänger von denen. Also die haben so eine ja, so eine Fan
Base.
so eine Fanbase, die halt sehr verschworen ist, eingeschworen ist. So ein bisschen erinnert mich das auch an Turbo Negro. Die haben ja auch so eine Punkband aus Schweden, glaube ich. Die haben auch so eine sehr organisierte Fanbasis und da ist das bei denen auch so.
Ja, also Juggalos sind so eine Gruppe von Außenseitern, bezeichnen sich selbst auch als White Trash, bezeichnen sich als Unterschicht und wollen so ein bisschen gegen dieses perfekte American Lifestyle eigentlich so stehen und wollen so ein bisschen anecken. Und ich glaube, damit konnte sich Keith auch zu der Zeit ganz gut identifizieren, könnte ich mir vorstellen. Ja, also Juggalo und die Juggalo-Veranstaltungen, die sind auch häufig in kriminelle Aktivitäten verwickelt. Also da gibt es halt natürlich Gangs, die sich bilden, wobei die großen Bands sich davon, wie hier diese Insane Clown Posse, schon eigentlich davon abgrenzen und sagen, nee, darauf haben wir eigentlich keinen Bock. Ich empfehle euch die Doku Gathering of the Juggalos. Das ist so, da
das wird ist wirklich
halt so
ein, insane. Ja. Das ist wirklich insane, was da abgeht auf diesen Treffen.
Ja, es ist ein bisschen eklig.
Ich will
auch
unbedingt mal dahin.
Es sind
super ekelhaft, aber
ich glaube, da stinkt es auch ein bisschen.
Das stinkt sehr. Das sind auch so Porno-Shows, ja. Dann sind die alle super, alle auf Drogen,
ja,
und sehr ungewaschene Menschen sind da und es geht ganz viel Kram ab.
Ich muss irgendwie immer an Fleischwarzen denken.
Da werden definitiv überdurchschnittlich viele Fleischwarzen.
Was sind denn Fleischwarzen?
So diese, so, ich hab so unter der Brust so wildes Fleisch. Und da war so einer, das hat sich in mein Gesicht gebrannt, der so seine Brüste immer hochhebt und an den Fleischwarzen so damit rumspielt. Okay. Also guckt euch diese Doku an, die ist wirklich, danach hat man irgendwie alles gesehen. Aber ich bin seitdem fasziniert von der Juggalo-Kultur. Das ist das Zeichen.
Wo findet man die Doku?
Gathering of Juggalos. Ich weiß nicht, ob die auf YouTube ist.
Okay.
Oder auf Vice oder so. Wenn es ganz schlimm kommt, guckst du dir irgendeine Vice-Doku an. Die haben doch immer irgendwas. Ja, also, das fand Keith auf jeden Fall total gut. Ich habe hier auch noch mal ein Bild von diesen Juggalos, obwohl die sehen eigentlich, das sind noch saubere, würde ich sagen. Guck mal hier, die sehen ja noch aus, als ob sie sich verkleidet haben, ne?
Sieht auch sehr aufwendig gestylt aus.
Ja, auf jeden Fall.
Also, aber wenn man es bei Google Bildersuche eingibt, dann
da kommen, ja.
Schon.
Ja. Ja, kommen wir zu Keiths weiteren Jahren. Im Februar 2001 wurde Keith wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss in Thurston County verhaftet. Und dann hat er halt eine Geldstrafe von $350 bekommen. Also das ist ja Peanuts im Gegensatz dazu, was er halt gemacht hat. Keith wurde für seine Verdienste als Richtschütze und stellvertretender Richtschütze von Dezember 98 bis Juli 2001 mit der Army Achievement Medal ausgezeichnet. Und Keith wurde daraufhin ehrenhaft entlassen und zog nach Nia Bay, Washington. Und dann wissen wir alle, dass er dann eine Frau bekommen hat und ein Kind bekommen hat. Also hat dann anscheinend schon irgendwie soziale Kontakte gehabt, muss ja irgendwie sein, um irgendwie dann, weiß ich nicht, eine Beziehung einzugehen. Gut, da über die Beziehung habe ich jetzt nicht viel rausgefunden oder zu seiner Tochter. Im Jahr 2007 gründete Keith ein eigenes Bauunternehmen in Alaska, genannt Keith Constructions. Und da arbeitete er als Handwerker, Bauunternehmer und Bauarbeiter. Also deswegen ist er auch immer viel durchs Land gekommen, weil er sich halt selbstständig gemacht hat und dann ja, war es auch ja irgendwie nicht komisch, dass er dann so Kisten dabei hatte mit Zeugs drin und so.
Ich wollte gerade sagen, dieser orangene Eimer, den man eben gesehen hat, wo so seine Killkits quasi drin waren, das sah auch aus wie so ein
wie so ein von der Farbe oder sowas, finde ich, wenn man den leer gehabt
oder
hat.
Halt
oder
so ein, weiß ich nicht, Pulver, um Beton anzumischen oder sowas.
Zum Beispiel.
Keine Ahnung.
Ja, wer weiß, vielleicht hat er auch irgendwie in irgendwelche Mauern irgendwen da ich weiß es nicht. Als Keith dann im Jahre 2012 festgenommen wurde und in Untersuchungshaft kam, kam es leider nicht mehr zur Verurteilung, weil sich Keith dann in Untersuchungshaft das Leben genommen hat. Unter seiner Leiche befand sich ein weitschweifiger Brief, der später als gruselige Ode an den Mord bezeichnet wurde. Er enthielt jetzt keine Hinweise auf die Identität seiner ungenannten Opfer, sondern beschrieb diese Opfer vielmehr so als, ja, hübsche gefangene Schmetterlinge, hat er die halt genannt. Und ich lese euch jetzt mal einen Teil von diesem vermeintlichen Abschiedsbrief vor. Ich glaube, das ist einfach nur noch mal so, ich will zeigen, dass ich ein richtig cooler Macker bin, so, ja. I looked into your eyes. They were so dark, warm and trusting. As though you had not a worry or care. The more guiltless the game, the better potential to fill up those pools with your fear. Also the more guiltless, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, je unschuldiger, das ist ein anderes Wort für unschuldig, the more innocent, könnte man quasi auch sagen. Your face framed in dark curls, like a portrait. The sun shone through highlights of red. What color, I wonder, and how straight will it turn, plastered back with the sweat of your blood. Ich schaue in deine Augen. Sie waren so dunkel, warm und vertrauensvoll. Als hättest du keine Sorgen oder Bedenken. Je schuldloser das Spiel, desto besser die Möglichkeit, diese Becken mit deiner Angst zu füllen. Dein Gesicht umrahmt von dunklen Locken wie ein Porträt. Die Sonne schien durch rote Strähnen. Ich frage mich, welche Farbe es hat und wie glatt es wird, wenn es mit dem Schweiß deines Blutes überzogen ist. Ja, ist auf jeden Fall kein schönes Gedicht. Und das sagt auch der Dr. Phil Resnick, Director der forensischen Psychiatrie am University Hospital in Cleveland. Der sagt auch, dass es kein Abschiedsbrief ist, sondern er spricht da nicht über sein eigenes Dilemma, sondern es ist eher eine abschließende Äußerung der Verachtung für den amerikanischen Lebensstil. Und er denkt auch, er betont damit seine eigene Überlegenheit, dass er der Arglistige ist, dass er Menschen ausnutzen kann, die naiv sind und ihm vertrauen. Also das will er quasi in diesen Briefen nochmal so begutachtet, ist zumindest jetzt der Forensiker, dass er das dann nochmal zum Ausdruck bringen will. Dr. Stephen Montgomery, ein forensischer Psychiater am Vanderbilt University Center in Nashville, sagte, dass die Schriften von Intelligenz zeugen und davon, dass Keith wisse, dass sein Verhalten falsch gewesen sei. Und dazu sage ich, dass Keith das ja auch selbst schon gesagt hat, dass sein Verhalten falsch ist. Also er hat ja gesagt, dass er mit nicht falsch ist, aber dass er merkt, es ist anders. Ich glaube, ich weiß nicht.
Er hält Dinge für normal, genau, die andere nicht für normal halten, ne? Das genau. Hat er ja gesagt irgendwann.
Genau, und ich weiß nicht, ob er es als falsch betiteln würde. Er weiß, dass es nicht normal ist. Das weiß er schon. Aber ich weiß nicht, ob da so ein Moralsystem irgendwie hintersteckt.
Die Frage ist, hat ein Psychopath ein Moralsystem von richtig oder falsch?
Genau. Und das ist halt die Frage, die sich jetzt da auch, also die da jetzt gestellt wird. Der Professor Montgomery sagt, dass er das schreibt, damit die Leute diesen Brief finden und darüber reden, wie wir jetzt auch quasi tun, und sein Selbstwertgefühl weiter steigern wird. Und natürlich hat er keine Reue. Er hat ja auch keine Rücksicht auf das menschliche Leben oder die Opfer genommen. Und das passt halt zu dieser Art von der psychopathischen Persönlichkeit. Montgomery sagte auch, dass die Notizen an einen berühmten Filmkiller erinnern. An wen erinnern euch Schmetterlinge und Motten? Filmkiller, keinen realen. Schmetterlinge und Motten. Bei Raffi gehen so kleine Gehirnglühbirnen schwimmen darum.
Berühmter Filmkiller.
Schmetterlinge und Motten. Das Schweigen der Lämmer.
Ja, Hannibal, ja. Oder? Ja.
Genau.
Ja. Ich musste eben an BTK denken.
Ja.
Als er die Telefonleitung gekappt hat und so eine Familie auslöscht.
Ja.
Schon sehr ähnlich. BTK-mäßig.
Ja, der hat sich ja auch super viel über Serienmörder und so informiert. War das, wann war denn Dennis Rader? Ich weiß es gar nicht mehr.
In den 90ern wurde der, ne? In den 80ern hat er gemordet.
Ja. Keith beendet auf jeden Fall die Aufzeichnung seines Abschiedsbriefs mit diesen Zeilen. Okay, das war's. Das Reden ist vorbei. Worte sind ruhig und schwach. Unterstütze es mit Taten, sonst wirkt es billig. Sieh genau hin, während ich jetzt arbeite. Spüre den elektrischen Schock meiner Berührung. Öffne deine zitternde Blume oder ich werde deine Blütenblätter zerdrücken. Was sind jetzt eure abschließenden Gedanken erstmal nur zu dem Fall, bevor wir jetzt noch am Ende der Folge über Psychopathie reden und nochmal so einen kleinen Ausflug in das Land dieser dissozialen Persönlichkeitsstörung machen?
Ich hätte tatsächlich eine kurze Frage. Und zwar hat er doch nach seiner Festnahme, nachdem er dann mit seinen Snickers und seiner Zigarette ruhig gestellt wurde, im Detail berichtet, was er da gemacht hat.
Mhm.
Gibt es da noch mehr Aussagen,
ja,
die man jetzt nicht unbedingt auf die Opfer quasi zurückführen kann,
ja,
weil du eben ja gesagt hast, es waren größtenteils, ja, unbekannte Opfer. Aber ging das häufig mit einem Missbrauch einher? Oder, weil ich finde, dieser abschließende Satz klang gerade ein bisschen so.
Mhm. Ja, also er hat auf jeden Fall viel dazu erzählt, wohl auch stundenlang. Es gibt auch auf YouTube Teile des Interviews zu sehen. Ich war irgendwann so durch mit dem Typen, dass ich gedacht habe, ich kann keinen einzigen Satz mehr von dem hören. Der geht mir, weil ich war dann irgendwann so, ich kann dem jetzt nicht mehr zuhören, weil er will sich so erhöhen und ja.
Aber hat er größtenteils zum Beispiel Frauen umgebracht oder war das?
Ich denke, das waren meist alles Zufallsopfer, wie ich es gelesen habe. Also zufällig, wenn er diese Mordlust bekommen hat, dann waren es Zufallsopfer.
Weil er ja einige Opfer auch missbraucht hat? Und zum Beispiel Samantha nicht.
Samantha hat er nicht missbraucht, also sexuell, sexuelle Gewalt angetan, genau. Ja. Soweit ich weiß nicht. Kann auch sein, dass er es natürlich nicht erzählt hat und es trotzdem passiert ist, ne? Aber du kannst dir auf jeden Fall das Interview angucken. Es gibt nicht das ganze Transkript, weil das halt so gewaltsam und grauenvoll war, aber man findet im Internet wahrscheinlich alles. Also ich habe Teile gefunden, aber ich wollte es mir halt nicht so krass dann reinziehen.
Das heißt, er hat die Morde gestanden, aber er kannte seine Opfer ja auch nicht und entsprechend war es für die Polizei auch schwierig, die zu identifizieren.
Das ist wohl auch häufig bei Personen, die eine psychopathische oder eine dissoziale Persönlichkeitsstörung haben, die dann morden, dass die so random Leute umbringen. Also dass da
das
gar
ist ihm
kein,
ja egal.
Genau,
es ist ihm egal.
Er hat keinen sozialen Bezug, es ist ja keine Beziehungstat in der Hinsicht. Ne? Das ist ja einfach nur
Und auch keine Tat aus dem Sinne raus, eine sexuelle Lust zu erfüllen oder zu befriedigen.
Genau, gibt es bestimmt auch.
Ja, aber bei ihm jetzt nicht. Also bei ihm war das jetzt nicht.
Nee, also ich finde, manche Zeilen klingen schon so ein bisschen, vielleicht war auch eine sexuelle Komponente dabei, das müsste man nochmal googeln. Ich habe mich jetzt speziell auf diesen Samantha-König-Fall quasi spezialisiert. Aber doch, die Courier hat er, glaube ich, ja vergewaltigt.
Genau.
Ja, der vergewaltigt. Ja,
und dieses junge Mädchen, als er ja auch gerade irgendwie 19, 20 war, ja auch.
Ja. Also war auf jeden Fall dann doch eine sexuelle Komponente dabei. Ja, es sind so viele, ich habe gerade schon
super komplex,
vergessen.
Also der kann ja auch einfach nur, der war ja auch ein Stück weit dysfunktional, was seine Sexualität angeht. Kann auch sein, dass er einfach nur gar nicht anders wusste, wie es geht.
Ja,
und dann
bleibt
hat er halt
trotzdem sexuelle Gewalt. Ne, dann.
Ja, aber das heißt nicht, dass er die
das
Morde begangen
hat,
um sexuelle Befriedigung zu
erfahren.
Dass
er gar nicht wusste, was das jetzt ist oder so.
Kann schon
getrennt
voneinander sein.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
Also er hat sich nicht explizit ein Opfer, ein weibliches Opfer gesucht, um dieses dann zu vergewaltigen, um sie danach dann umzubringen, sondern er hat halt random irgendjemanden ausgewählt und wenn es dann halt in dem Fall eine Frau war, die ihm vielleicht.
Ich glaube, auch wenn er gerade das Gefühl hatte, dass er das machen kann und die Macht über diese Person hat, dann hat er es vielleicht gemacht. Also so kann ich es mir vorstellen. Aber er ist ja auch nicht immer mit dem gleichen, ich sag jetzt mal, Modus operandi rangegangen. Also klar, er hatte immer diese Killkits dabei, aber er hat ja nie wirklich das gleiche Vorgehen gehabt. Ne? So wie bei Samantha, da kam er in den Kaffeeshop rein, wollte da seinen Americano trinken, hat gesagt, jetzt geht's los, da will ich die umbringen.
Aber ich glaube, dass er bei dem letzten Fall auffliegen wollte.
Ja.
Weil
sagen viele, dass er irgendwann nachlässiger geworden ist. Einmal aus dem Grund, dass er vielleicht auffliegen wollte und dass er sich auch übermächtig gefühlt hat. Mir kann nichts mehr passieren. Guck mal, wie lange ich das jetzt schon mache und mir kommt keiner auf die Schliche. So gesehen, ne, dass er dann.
Ja, weil bei den vorherigen Opfern war es ja, bei diesem Ehepaar war es ja so, dass die ein Jahr lang einfach gesucht worden sind und der die quasi hat verschwinden lassen. Ja. Und bei ihr war es ja wirklich so, dass er dann auch noch dem Vater die Nachricht geschrieben hat und gesagt hat, so, ich fordere ein Lösegeld irgendwie. Und das, finde ich, wirkt schon so ein bisschen, als wäre er selber an so einen Punkt angekommen, wo er eigentlich auffliegen musste.
Ja, oder er hat es gemacht, weil er sich daran ergötzen möchte, dass die Leute sehen, dass sie schon tot war.
Und um den Ganzen dann nochmal so eine Steigerung zu geben.
Weil
das ist natürlich
Geld hat er nicht, ich glaube, ums Geld ging es ihm nicht.
Nein. Das glaube ich auch nicht.
Das glaube ich tatsächlich nicht. War vielleicht auch noch schön, das nebenbei zu haben. Ich glaube nicht, dass er es wegen dem Geld gemacht hat.
Lockmittel, um zu gucken, okay, ich bin jetzt hier in 4 verschiedenen Bundesstaaten unterwegs und kann überall an ATM gehen und trotzdem kriegt ihr mich nicht.
Voll. Und dann hat er auch die mediale Präsenz bekommen. Ich glaube, das war für ihn bestimmt auch mega cool zu sehen.
Aber man weiß also bis heute nur von den 3 Opfern sicher?
Genau, von den 3 Opfern sicher. Und man verbindet so ein paar Fälle mit ihm. Das kann ich euch auf jeden Fall dann auch noch. Da gibt's, also es gibt 1000 Dokus dazu. Es gibt 1000, weiß ich nicht, Theorien, wo er noch mit involviert sein könnte. Aber das sind die wirklich jetzt, sag ich mal, wissenschaftlich fundiert mit Beweisen gesichert worden sind.
Hat er irgendwas ausgesagt, ob er auch noch außerhalb der USA?
Dazu kam es nicht mehr.
Okay.
Also nee, doch,
weil
außerhalb der USA
weil er
auf jeden
ja auch
Fall.
Schon, ich meine, er war ja außerhalb, aber die
ob
Frage
er in
ist,
anderen
ob er
Ländern
gemordet hat, weil er war ja zum Beispiel da auf der Sinai-Halbinsel.
Ja, ob er da was gemacht hat.
Ja, weiß man nicht. Hat er nicht ausgesagt.
Er hat, also es gibt Transkripte, wo er Sachen aussagt, aber man kann die Dinge nicht am Ende wirklich
nachweisen.
Genau, es gibt ja auch den Fall, dass dann Mörder oder Mörderinnen sagen, vor allem die so einen psychopathischen oder narzisstischen Anteil haben, das habe ich gemacht und nachher haben sie es gar nicht gemacht, einfach weil sie den dafür dann noch guck mal, was ich für ein krasser Typ bin, so.
Ja, und vor allem, wenn da so wenig wirklich Verifizierbares dabei ist, bist du ja als Ermittler nicht dran interessiert oder die Schwelle ja viel größer, ab wann fange ich denn an zu ermitteln und vor allem bei so internationalen Fällen ja noch mal mehr.
Ich finde das schon krass mit dem Paar, was dann da ein Jahr lang nicht, also muss ja ganz, ganz schrecklich brutal ermordet worden sein von ihm und auch so wirklich Psychoterror fällt mir dazu. Das ist immer so ein Wort, was man sagt, aber das finde ich wirklich Psychoterror, dass er sie dann auch noch zu ihrem Mann begleitet hat, gesagt, guck dir jetzt mal die Leiche deines Mannes an. Also, ja.
Ich habe trotzdem noch eine kurze Zwischenfrage, bevor du zu dem Psychopathie-Ding gehst.
Ja.
Weiß man, warum er entlassen wurde aus diesem Bataillon? Weil er war ja insgesamt gar nicht so lange da dafür, dass er so gut war. Und ich habe mich jetzt auch schon gefragt, ob er vielleicht...
Also er wurde auf jeden Fall ehrenhaft entlassen.
Bestimmt einfach nur Zeitvertrag und dann
ja. Okay.
Also war er gut. Vorbei. Und
genau,
dann
ich glaube, wenn man ehrenhaft entlassen wird, dann kann ich mir vorstellen, dass da nichts Schlimmes vorgefallen ist, obwohl man weiß es nie, ne?
Oder man wollte ihn einfach loswerden, weil er halt irgendwelche krankhaften Aussagen Mitmenschen gegenüber da rausgelassen hat.
Also da müsste ich jetzt wirklich spekulieren. Er hat sich auch selbstständig gemacht. Vielleicht hat er auch selbst gesagt, Leute,
Ich habe auch genug Waffenerfahrung.
Genau, ich will hier nicht, oder vielleicht, wenn ich noch bleibe, dann bringe ich hier irgendwen um. Obwohl die Moral so weit hätte, denn ich gedacht, er hätte es wahrscheinlich dann einfach gemacht. Ja. Genau, und also was wir bei Keith sehen, ist auf jeden Fall, was auch bestätigt wurde von den Gutachtern, dass er halt an einer Psychopathie litt, also dass er eine dissoziale Persönlichkeitsstörung hat. Und da würde ich einfach kurz mal so einen Einblick geben, was ist Psychopathie und wie das mit Kriminalität zusammenhängt. Und ihr könnt ja dann auch sagen, was euch dazu Keith dann einfällt. Ja? Psychopathie gilt als eine extreme Form der dissozialen Persönlichkeitsstörung und die Abgrenzung ist aber dann nicht klar definiert. Also es gibt viele Überschneidungen zwischen diesen beiden Störungen, also Psychopathie, dissoziale Persönlichkeitsstörung. Sowohl bei Psychopathen als auch bei Menschen mit dissozialen Persönlichkeitsstörungen zeigen die Personen das dissoziale Verhalten. Experten gehen aber davon aus, dass Psychopathen stärker emotional beeinträchtigt sind. Sie setzen zum Beispiel hemmungslos Aggression ein, um Kontrolle über andere Menschen auszuüben und ihre Ziele durchzusetzen. Menschen mit Psychopathie sind im Alltag oft nicht von anderen Menschen zu unterscheiden. Sie können jedoch für die Gesellschaft sehr gefährlich werden, da ihnen die Fähigkeit fehlt, sich in andere Menschen einzufühlen. Also Empathie ist da quasi komplett ausgeschaltet. Sie haben keine Schuldgefühle, wenn sie sich unsozial oder gesetzeswidrig verhalten. In Gefängnissen ist die Rate an Psychopathen und Psychopathinnen sehr hoch. Aber was man dazu sagen muss, Psychopathen ist 90%, glaube ich, habe ich gelesen, sind es Männer. Also sehr wenige Frauen. Durch das fehlende Einfühlungsvermögen sind manche von ihnen zu äußerst grausamen Gewalttaten fähig. Allerdings wird nicht jeder psychopathische Mensch kriminell. Und umgekehrt ist natürlich nicht jeder Kriminelle psychopathisch veranlagt. Klar, sonst würde es ja super viele geben. Die Psychopathologie tritt in westlichen Gesellschaften etwa 1,5-3,7% in der Bevölkerung auf.
Da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Und vielleicht gibt es da Leute, vielleicht wisst ihr das auch besser. 1% Narzissmus oder 10% Narzissmus, 3% das. Wir hatten letztens Borderline, sollen irgendwie, was war das, 9%?
Ja.
So ein relativ hoher einstelliger Betrag. Da ist ja die Hälfte der Bevölkerung kaputt, also wirklich psychisch so angegriffen, dass die eigentlich, ja, das ist ja aber nicht so.
Zum Beispiel, du hast gerade das Thema Narzissmus gesagt. Da ist zum Beispiel die Dunkelziffer, wo man sagt zum Beispiel Psychopathie, da ist auch immer meistens in den meisten Fällen Narzissmus mit dabei bei Psychopathen und Psychopathinnen, also in den meisten Fällen. Und viele Psychopathen und Psychopathinnen, die schaffen es natürlich auch sehr weit hoch in die Gesellschaft. Also man weiß das vor allem so in der Politik. Das sind Leute, die es oft sehr, sehr hoch schaffen, die dann oft diese Anteile haben, aber halt dann nicht kriminell werden.
Ja, was heißt denn Anteile haben und die Pathologie zu haben? Also gibt ja einen Unterschied. Ich habe auch psychopathische Anteile, aber ich bin ja nicht.
Naja, es gibt ja da.
Pathologischer Psychopath.
Es gibt ja, wir haben ja mal über diesen Test von Robert Herr gesprochen, wo dann quasi in dem Punktesystem, also da gibt es eine Checkliste für, da will ich gleich drauf kommen, und dann spricht man so ab so einem, ab zwar, also es gilt bis 40 Punkte und ab 20 Punkte spricht man halt davon, dass es schon eher in den höheren Bereich reingeht. Also Hanna, alles gut, sie hat schon eben schockiert gesagt, sie hätte wie viele Punkte? 11? 8?
11.
11. Also alles gut, ich glaube, wir können Hanna noch mal einladen. Aber
überleichen.
Da gibt's halt schon dann, da gibt's auf jeden Fall schon Diagnostiksysteme, wobei die, glaube ich, auch noch, ich weiß es nicht so, ich bin da halt wirklich auch kein Spezialist. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir alles, was wir sagen, ich will nicht, dass jemand into meine DMs slidet, wie die Jugend sagt, und mir sagt, oh, das habt ihr falsch erklärt, bitte macht das, wenn wir irgendwas falsch erklärt haben, aber wir können nicht für alles die Experten hier sein.
Ist Psychopathie eine Diagnose? Nach Norm? Also nach
ICD-10? Ja. Ich glaube, die dissoziale Persönlichkeitsstörung, da fällt das drunter.
Jetzt, aber da fällt ja auch noch jede Menge
viel
anderer
drunter. Jetzt hört mir wahrscheinlich hier ein Bekannter, der Sean, zu, der das studiert. Du kannst mir gerne eine Nachricht schreiben und dann poste ich den Screenshot. Ja, das ist auf jeden Fall das, was mir so hängen geblieben ist.
Okay.
Das ist auf jeden Fall, genau, also zu der dissozialen Persönlichkeitsstörung gehört. Genau, also hier steht auch, dass die Symptome der Psychopathie ähneln sehr stark dieser dissozialen Persönlichkeitsstörung. Und um die Psychopathie besser differenzieren zu können, hat, wie ich eben schon gesagt habe, der kanadische Kriminalpsychologe Robert Hare einen Test zur Erkennung von Psychopathen und Psychopathinnen entwickelt. Und die enthält folgend 20 Kriterien. Also Menschen, die trickreich, sprachgewandt sind, Blender mit oberflächlichen Charme, die kennt man ja alle, die Menschen so um den Finger wickeln können, ne? Hanna zeigt auf sich, ja. Okay, du bist Checkliste. Ich mache jetzt überall Haken dran.
Ja, wichtig 40 ist, von 40 Punkten.
Wichtig 1-0. Ist auch, ja, genau. Ich habe den Test mal mit mir selber gemacht und dann habe ich heute in einer Folge von Zeitverbrechen, in der Folge, da geht es um einen Hirnforscher, der selber psychopathische Anteile aufweist, dass man den nicht selber durchführt an sich, sondern jemand befragt dich und dann wird, also befragt dich nicht, sondern es wird abgehakt, welche Verhaltensweisen man zeigt. Man hakt quasi Verhaltensweisen ab.
Genau.
Weil Psychopathen und Psychopathinnen können natürlich dann einfach zu dir sagen, nee, habe ich nicht, nee, so bin ich nicht, klar. Mhm. Die würden ja dann nicht ehrlich beantworten, ja, also manchmal denke ich schon, ich sollte nicht immer so ein übersteigert, das ist schon so mein Selbstwertgefühl. Das würden die ja nie machen, ne? Also dann hätten sie ja diese Empathie, sich zu reflektieren, Empathie in sich, in andere Menschen hineinzuversetzen und sich zu reflektieren. Haben die aber nicht. Geht nicht. Sonst wärst du kein Psychopath.
Reflexion auch nicht, also Empathie nicht, ist klar. Aber
ich glaube, Reflexion in, was so Emotionen angeht, nicht. Zum Beispiel sowas wie, wenn ich jetzt sage, ich glaube nicht, dass die sagen können, das war vielleicht falsch von mir, da hätte ich dem nicht wehtun sollen. Obwohl,
ja,
das ist ja wieder Richtung Empathie.
Wieder was, genau, weil damit müsstest du ja erstmal erkennen, dass du jemand anderem wehgetan hast.
Also ich glaube, die können schon reflektieren, ich sage jetzt das und das, damit
und
ich dem blenden kann. Oder
genau. Ja, weil das, ja.
Kurzer Einwurf. Psychopathie ist eine Diagnose nach ICD-10.
Ist es, ne?
Der Code ist F60.9.
Gut, wenn das auf eurem Schein steht, könnt ihr zum Interview kommen.
Das nur.
Ja, ich sag noch mal so ein paar Verhaltensweisen, die dazugehören. Stimulationsbedürfnis, ständiges Gefühl der Langeweile, was auch dazu führt, dass die oft in einem sehr starken Sexualverhalten sind. Das hatten wir bei dem Elaine O'Hara-Fall ja auch. Krankhaftes Lügen, manipulatives Verhalten, keine Gewissensbisse, kein Schuldbewusstsein, nur oberflächliche Gefühle haben, Gefühlskälte, unzureichende Verhaltenskontrolle, also sie können ihre Impulse nicht kontrollieren, frühe Verhaltensauffälligkeiten, war ja bei Kies auch, ne? Also mit den ganzen Sachen, die er da gemacht hat, Fehlen von langfristigen Zielen, da habe ich mir so überlegt, ob das dieses, dass er, was du schon gesagt hast, dann bei der Army war und dann gewechselt, er hat ja oft so gewechselt irgendwie in seinem Leben.
Aber er hat es ja auch nicht anders gelernt.
Er hat auch nicht anders gelernt, ja. Auch das, ja.
Muss ja auch nicht alles zutreffen. Also.
Nee, es muss nicht alles zutreffen. Ich gehe nur immer dann im Kopf so durch, was vielleicht, ja. Jugendkriminalität, Missachtung von Weisen und Auflagen, der hat ja super viel Jugendkriminalität begangen. Und parasitärer Lebensstil, Leben auf Kosten anderer, das hat er jetzt ja auch zum Beispiel auch nicht gemacht, also nicht.
Nicht, dass man es wüsste.
Hätte. Genau. Jedes Merkmal bewertet der Therapeut oder die Therapeutin oder halt Psychiater oder Psychiaterin mit 0 oder 1 und entsprechend der Gesamtsumme stellt er fest, ob eine Psychopathie vorliegt und wie stark sie ausgeprägt ist. Also wenn ihr den mal machen wollt oder macht den am besten dann, die Hanna hat den jetzt mit ihrem Freund gemacht, Grüße an den Mo.
Mhm.
Weiß nicht, ob ich sie dir gleich wieder nach Hause schicken soll. Nein, alles gut. Also ihr könnt ihn auf jeden Fall machen. Das ist unter www.idrlabs.com zu finden. Den Link gebe ich euch auf jeden Fall auch. Und dann könnt ihr ja mal euren Partner oder eure Partnerin, Bruder, Schwester, Mama, Hund, Kind befragen. Ja, ich würde sagen, es war auf jeden Fall nochmal ein Ausflug in ja, die Abgründe der Menschlichkeit, sage ich jetzt mal. So, ich kannte den Fall vorher auch gar nicht. Hab mich gewundert. Ich dann gehört habe, dass sie auf dem Bild nicht mehr lebt. Ich war nicht so schnell wie ihr, hab nicht schnell geschaltet. Also bei mir war der Überraschungseffekt noch echt groß, sage ich jetzt mal. Ich gedacht habe, Alter, ja, auf jeden Fall übel. Wollt ihr mal ein Bild von Israel Keys sehen?
Ich muss ja sagen, fair enough. Also hat ja gut funktioniert.
Was denn?
Mit der Leiche.
Mit der Leiche.
Ach so, ja, da hat, ich weiß auch nicht, ob du an sowas denkst. Du, also keine Ahnung, vielleicht.
Also längst nicht als Vater. Längst nicht als Vater und Angehöriger.
Ja.
Und ja, bei der schlechten Bildqualität.
Ja, ich meine, die sah schon, im Nachhinein haben sich wahrscheinlich alle gedacht, ja doch, Banz, ja.
Nicht, dass man es eindeutig sagen
ja,
kann.
Ja,
es hängt auch, finde ich, davon ab, wie groß und wie gut aufgelöst das Bild war.
Und da ist
und
es ja nicht.
War es wahrscheinlich nicht.
Ja. Aber man sieht, dass sie es nicht mehr wirklich selbst ist, finde ich.
Ja gut, aber das könnte auch nach Verschleppung und Gewalt so aufgetreten
ich glaub,
sein.
Sie haben sie bestimmt, wir kennen sie ja auch nicht so, wie sie kennen. Die kennen ja die Merkmale eher von ihrer Tochter.
Und ich glaube, als Vater siehst du einfach so ein Bild mit einer Zeitung und denkst dir, okay,
ja, sie lebt
krass,
noch.
Sie lebt noch. So,
Gott
ich muss
Dank.
Jetzt hier $30,000 überweisen.
Und dann kriege ich sie wieder.
Genau.
Da hast du halt auch immer noch Hoffnung, ne? Ja, das, ich zeige euch mal hier ein Bild, das ist er. Du bist halt da. Israel Keys. Sieht halt, ja, da ist ja immer 0815, ne? Das ist ja leider so. Ja, ich muss wirklich sagen, mich nehmen so Serienmörder, Mörderinnenfälle irgendwie immer mit, weil es so, ich weiß nicht, es ist immer so, mit welchem Grauen da vorgegangen wird, welche Taten die begehen, es ist schon wirklich, wirklich heftig auf jeden Fall. Und ja, immer so haben wir auch letztens drüber geredet, ob man noch viel über die reden würde, weil wir eigentlich genau das machen, weil was Israel Keys wahrscheinlich wollen würde, dass wir über ihn reden. Versteht
wann ist ein Serienmörder ein Serienmörder?
Ich glaube,
ich mich gerade gefragt.
Ab
drei Morde
ab drei
innerhalb von
einem bestimmten
Zeitraum X.
Okay. Ja, ich glaube, zwei sind es noch nicht.
Nee. Und es darf auch nicht innerhalb kürzester Zeit sein. Also ich glaube, eine Woche zählt schon nicht.
Woche zählt nicht?
Nee, ich glaube nicht, oder?
Ich weiß es nicht,
also
wie
es
da genau
darf auf jeden Fall nicht an einem Tag sein und nicht an zwei sein. Das muss aber
also zum Beispiel, wenn du jetzt einen Amoklauf, also wenn jemand einen Amoklauf begeht, dann ist es kein Serienmord. Genau. Passiert quasi immer in einer Serie und ich glaube auch zu ähnlichen Umständen. Nur das ist so die Kategorie, in die das dann fällt. Aber die genauen Merkmale.
Weil auch das habe ich mich gerade gefragt, als du sagtest, ob das überhaupt so sinnvoll ist, noch über Serienmörder zu sprechen, weil das ist ja in den meisten Fällen genau das, was sie damit erreichen wollten. Gesetzt im Fall, er hat tatsächlich in Anführungsstrichen nur die drei Menschen umgebracht, sprechen wir ja trotzdem von einem Serienmörder.
Auf jeden Fall, ja.
Wo man aber davon ausgehen könnte, dass er 11 Menschen oder mehr umgebracht hat. Es kann aber auch sein, dass nicht.
Genau.
So, und das wäre dann auch wieder so eine Titulierung, die er sich quasi aus den Medien holt.
Hat.
Genau um nochmal mehr so.
Das ist ja das, was
nicht,
auch sein kann, genau, dass man denkt, vielleicht war das dann doch. Vor allem, er mochte ja auch Ted Bundy.
Ja.
Und Ted Bundy hat mal nicht ähnlich, ich bin kein großer, jetzt man sollte kein großer Ted Bundy generell Fan sein, sage ich jetzt mal, aber viele beschäftigen sich ja
keine
mit dem
Kennerin.
Fall. Genau, ich bin keine Kennerin, ja. Und ich glaube, er hat doch auch da so ein bisschen gesagt, er hätte mehrere gemacht und das stimmte gar nicht, oder? War das Ted Bundy?
Es gibt auf jeden Fall viele.
Ja.
Einige.
Sagt er. Ich meine, Ted Bundy wäre das gewesen. Oder wo man sich am Ende nicht sicher war, ob er das noch war. Ja, also ihr dürft mich auf jeden Fall in den Kommentaren fertig machen, wenn ich hier Ted Bundy falsche Facts erzähle. Ja, ich würde sagen, ihr habt
mir ist gerade ein Serienmörder eingefallen.
Hau raus.
Jeffrey Dahmer. Jetzt komme ich auf den Namen. Wunderbar.
Ja, der ist natürlich.
Hat auch nur eine Stunde.
Eine Stunde
oder
gedauert.
Mehr gedauert.
Ja, das war auch so einer der ersten, mit dem ich in Kontakt über True Crime gekommen bin. Auch. Ja.
Ja.
mit seinen Gefrierschränken, Altaren aus, da alles hingestellt hat. Nun ja, ich glaube, wir brauchen alle so ein bisschen was, um die Bilder so aus dem Kopf zu kriegen oder mal ein bisschen aufatmen zu können. Und wir haben ja immer unsere Kategorie dabei und ich habe die Hanna gefragt, ob sie was dabei hat. Und sie hat mir, glaube ich, geschrieben, dass du ein Omane hast, ne?
Eigentlich ist es.
Omane.
Eigentlich ist es super albern, weil ich ja weiß, dass dein Omane des Jahres gleich noch von Raffi erklärt wird oder erzählt wird. Deswegen ist es, glaube ich, total läppsch, aber ich.
Es ist egal. Komm, dann mach dein, weil wenn ich meins zuerst erzähle, dann ist es noch läppscher.
Ja. Also, mein Omane ist, ich musste mir vor 3 Wochen, glaube ich, einen Fingernagel aufstechen, um Blut darunter rauszulassen, weil, pass auf.
Fingernagel aufstechen?
Ja, weil der,
Raffi ist eingeblutet. Guck mal, Raffi hasst alles, was mit Fingernägeln zu tun.
Es war eingeblutet, weil ich, kleiner, gieriger Gierschlund,
nein,
getrocknete Mangos aus der Packung, so in der Küche stehend gefressen habe. Ich kann es nicht anders sagen.
Ich liebe die
Und
auch.
Kennt ihr die? Die sind ja so ein bisschen knatschig. Man muss da feste draufbeißen. Ne?
Damit. Hast du die auf deinen Finger gebissen?
Und ich habe mir das in den Mund gesteckt. Und also so wie so ein Hund, der nach so einem Leckerli schnappt und habe mir so richtig hart auf den Finger gebissen. Nein. Dass das da drunter eingeblutet ist. Und ich habe, also ich heul echt nicht schnell, hast aber ich habe wirklich, echt? Ich habe richtig geheult. Ich habe überlegt, ob
weil
ich
irgendwie. Weil du
draufgebissen
hast, ey, froh, dass du den nicht.
Mit den Eckzähnen. Ne? Und ich habe danach echt gedacht, also so, ich esse ja kein Fleisch, aber es ist schon krass, was der Kiefer so an Kraft hat, wenn man da so
richtig draufgebissen.
Gierig. Ja, und Mo hat sich natürlich weggeschmissen.
Alter, sieht man das noch an deinem Finger?
Es ist raus. Es war zum Glück ganz vorne auf der Spitze, weil ich ja.
Oh.
Ne? Aber
oh, das ist fies.
Ja, das war mein Oman, der Woche
heißt,
vor 3 Wochen.
Immer
ganz langsam, am besten mit Besteck, weil dem tut es nicht weh.
Aber
wenn
ich
man
finde,
drauf
bei den Mangostücken, du würdest es nicht merken, wenn da so ein Stück
Finger mit drin ist.
Die sind
ne?
ja auch
nee,
so ein bisschen.
Knetscht du auch.
Ja.
Ja, man merkt es halt nur, wenn man sich selber auf den Finger beißt. Also, mein nicht Freund machen. Hat schon gesagt, er ist froh, dass er mir die nicht in den Mund gesteckt hat, weil sonst, ne? Wäre es mir ja egal gewesen.
Genau. Oh no, ey. Oh. Aber Mangostücke sind wirklich lecker. Hast du mir welche mitgebracht?
Nee, leider nicht. Nee.
Wir haben ja auch keinen Ofenkäse mitgebracht. Ja, wir waren ja auch schlechte Gastgeber und haben dir keinen Ofenkäse organisiert.
Ja,
aber es
ist
auch einfach
richtig.
Warm, obwohl man kann auch
es regnet
warm.
Übrigens mittlerweile. Ich habe nicht mal eine Jacke dabei.
Du kriegst gleich eine Regenjacke von mir.
Alles
90ern
gut.
von Aldi.
Cool. Ja. So, ich bin super gespannt auf das Omane des Jahres.
Ich weiß, dass es jetzt passieren muss. Und
es
dass
muss passieren.
Wir können es nicht mehr zurückziehen. Wir
ich habe schon nach der Staubsauger-Roboter-Geschichte gedacht, das kann überhaupt gar nichts mehr toppen.
Es geht, es ist ähnlich, würde ich sagen.
Gleiches Level.
Ich möchte mich jetzt zurückziehen, meine Karriere in diesem Podcast beenden und Raphael das Mikro übergeben und von unserem Urlaub auf den Azoren darf Raff jetzt das Omane erzählen.
Okay. Also, wir brauchen ein bisschen Hintergrund und Backstory. Kathi und ich waren ja im Urlaub und wir hatten eine Unterkunft gebucht. Und wir waren uns schon bewusst, dass die eher spartanisch ist, aber die war noch deutlich spartanischer als geplant. Und das war,
kann man sagen,
ich sag jetzt mal, auf der Skala zwischen Camping und Ferienwohnung
eher im Campingbereich.
Eher Richtung Camping. Und das Ganze war so, also wir waren auf den Azoren und die Azoren sind Vulkaninseln und früher haben die Leute halt gebaut, indem die im Prinzip das Geröll, was da rumliegt, von den Vulkanausbrüchen der Vergangenheit halt genommen haben und mit den Steinen halt Häuser gebaut haben. So. Und unsere Unterkunft war zweigeteilt. Es gab ein neueres Haus, da haben wir quasi geschlafen, da war das Bad und es gab so eine alte Hütte. Die war so ein bisschen weg von dem Wohnort und das
lag
war
auf so
ein
Hügel quasi.
Lag so ein bisschen erhöht und die war gebaut aus so altem Vulkangestein und das war eigentlich, ja, urig war es jetzt nicht, aber es war halt ganz süß. Und diese, also entsprechend, wenn ihr halt euch so grobe Steine vorstellt, gab es halt da auch so Ritzen dazwischen und die war halt nicht ganz dicht. Da war kein Mörtel
Hütte,
oder so dazwischen.
Nicht
die Hütte.
Ich.
Ja, ja. So.
Nochmal.
Und, die Hütte lag halt so ein bisschen erhöht und die eine Wand davon lag morgens auf der Sonnenseite. Sie lag so Richtung Südosten ungefähr. Und an dieser Wand stand auch der Herd und die Spüle. So, das muss man alles wissen, denn an besagter Wand haben sich halt morgens vor allem Eidechsen gesonnt.
Sehr süße Eidechsen.
Also in Scharen, so 10 Zentimeter große Eidechsen, grün und schwarz waren die. Und die waren an für sich ganz süß, nur haben die natürlich dann, wenn wir morgens gefrühstückt haben, auch Interesse an dem Essen gefunden. Das heißt, wenn man da nicht aufgepasst hat, sind die schon mal irgendwie über die Spüle gekrabbelt und haben versucht, da irgendwas abzugreifen. So. Wir waren da circa eine Woche, ne? 5, 6 Tage,
ja,
sowas.
Ja, ja.
Und mir ist, und so, erster Act quasi, wir kommen, haben draußen gefrühstückt, kommen rein, die sitzen in der Pfanne, wo wir unsere Toasts gemacht haben und knabbern halt an dem letzten Toast rum und so. Und wir schon so, und dann aber kaputt gelacht und nichts dabei gedacht. So, und diese Woche schreitet voran und wir haben da eine schöne Zeit. Und dann am letzten Tag haben wir halt die Küche aufgeräumt. Und ich heb halt die Pfanne hoch nach dem Frühstück. Und da war halt vorher eine Eidechse drin und ich heb die Pfanne hoch. Und da liegt halt so ein schwarzer, kleines, so ein schwarzes kleines Bröckchen. Und da sage ich doch zu Kathi, oh Kathi, guck mal, die haben schon wieder hier hingekackt. Und Kathi guckt mich an, verliert ihre Farbe und kann erstmal gar nichts sagen. Wie sich dann aber herausstellt, hat Kathi gedacht, dass diese kleinen schwarzen Krümel 2 Tage vorher Toastkrümel sind, die ein bisschen angebrannt waren, und hat doch schön ein bisschen davon genascht. Und nicht nur einen, sondern direkt 2, 3.
Hat's geschmeckt?
Noch nichts. Nach nichts, halt krümelig, trocken.
Proteinreich.
Da sagt die auch noch, oh, das war ein bisschen fest und ein bisschen komisch, so.
Ich bin doch auch echt so ein Gierschlunz, doch. Ja. Also noch die Krümel, verbrannten
so
Krümel essen.
Stopfen.
Ich konnte es
also
nicht glauben.
Also ich darf präsentieren, Kathi, die Königin der Eidechsen, ab heute.
Königin der Eidechsen-Kacke.
Ey, ich guck den so an, ich dachte, der verarscht mich. Nee, Kathi, das ist die Eidechsen-Scheiße. Nein, ich habe nur gesagt, nein. Ich wollte das nicht wahrhaben. Raffi hat mich dann auch den ganzen Urlaub nicht mehr auf den Mund geküsst.
Also an dem Tag auf keinen Fall.
Und immer, wenn ich dann die nächsten Tage im Urlaub gesagt habe, boah, ich habe richtig viel Hunger, hat Raffi dann immer gesagt, ja, ist nur mal Lust, Eidechsen-Scheiße zu essen oder was. Ja.
Wie groß ist das? Also, wie kann
so,
man sich das
diese,
vorstellen?
Du musst dir ja vorstellen, kennst du diese Reis-Crispy-Müsli-Dinger?
Ja, ja,
genau so sieht
so.
Das
so.
Aus.
So sieht das aus, ja. Aber dunkel, aber halt ganz dunkel. Und man
ja,
muss ja dann auch, also wir
Toast.
Hatten so ja auch, nein.
Aber auch knusprig? Oder?
Ja,
also,
knusprig, sehr.
Das glaube ich, das intensivste Gespräch,
das
was ich jemals über Tierkot geführt
das
habe.
Das hat halt
aber
einfach, aber auch wie so, ich weiß gar nicht, warum habe ich dann auch verbranntes Toastbrot essen wollen? Das
ja, weil du
nicht
gierig warst. Du
ja,
hattest
war
Angst, dass die Eidechsen das sonst essen.
Ja.
Das war der Trick.
Oh Mann, ey.
Oh Mann, ey.
Oh Mann, ey, echt, ey. Ich kann immer noch nicht, ich darf nicht so viel drüber nachdenken. Ich habe dann auch gegoogelt, anscheinend können die Dinger übelst die Salmonellen. Ich habe aber nichts. Seitdem habe ich die Magenschmerzen, denke ich gerade. Sorry,
vielleicht hast du auch einfach Salmonellen.
Da würde ich doch brechen, oder?
Ich weiß nicht, ich hatte es noch nicht.
Ich kann jetzt, ich, Leute,
vielleicht
ich habe bald
seitdem
Termin
die
bei der
Magenschleimhautentzündung.
Nee. Also Leute,
von der Eidechsen-Scheiße, erklär das mal einem
Stimmt,
Arzt.
Stimmt, das war schon davor.
Ach so.
Ja, Gott sei Dank. Ich sah es gerade schon, wie ich da beim Gastroenterologen oder Enterologin sitze, ja, und sage, ich muss Ihnen jetzt noch was erzählen.
Eine Story erzählen. Ich habe nämlich Eidechsenkot gegessen.
Und das ist dann so eine, wie nennt man das, so eine Legende, so eine Urban Legend.
Genau, ich will es nur noch mal für unsere Zuhörer betonen.
Ja.
Kathi hat Eidechsenkot gegessen. Heruntergeschlungen.
Nee, ne?
Ich dachte, es wäre Toastbrot und ich habe es auch als das wahrgenommen.
Also es war auch okay, hätte es auch ein bisschen Frischkäse drauf gemacht und dann.
Das war halt wirklich nur so ein Krümmel. Ich bin manchmal
naja,
zu faul, um
bisschen
die Krümmel wegzuputzen und esse die Krümmel dann lieber.
Ich will nicht wissen, wie oft du schon
Eidechsen-Scheiße gegessen
hast. Ja, oder Spinneneier.
Hier gibt es keine Spinneneier.
Okay.
Ja, Leute, ich bitte euch, das bleibt wirklich hier in dieser Community, obwohl ich weiß,
klar,
das wird jetzt so eine Geschichte.
Öffentlich auf Spotify steht.
Die jetzt
ich werde dich gleich auf jeden Fall bei Instagram verlinken.
Mit den Eidechsen. Gibt es ein Eidechsen-Gift?
Die Kathi mit den Eidechsen.
Oh mein Gott, ey Leute, das war echt schon. Ja, vielleicht in irgendeinem Paralleluniversum hänge ich jetzt bei den Eidechsen an der Wand mit so.
Vielleicht wirst du im nächsten Leben eine.
Eidechsenkönigin? Mhm. Frau von Attila Hildmann oder was?
Nice. Love it.
Ja, gut.
Ei, ihr Lieben, ich glaube, wir müssen jetzt noch so einen kleinen Gin Tonic trinken gehen und den Hals desinfizieren, weil, gut. Hanna, schön, dass du da warst.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Du hast ja jetzt mal so eine richtige Aufnahme mitbekommen, mit allen Höhen und Tiefen.
Und Kacke.
Und Kacke. Raffi hat auf jeden Fall viel zu schneiden und wir sagen nur noch, weißt du, was kommt? Guck mal, sie weiß, sie ist Superfan. Schön.